Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch riesig, wieder hier sein zu dürfen, Ihnen ein bisschen was zu erzählen über Faust II, der gegenüber Faust I das eindeutig schwierigere Stück ist, weil es verhältnismäßig wenig äußere Handlung hat, aber sehr viel in seelisch-geistige Bereiche eindringt und das in gewaltigen Bildern schildert. Also vor allem der zweite Akt mit der klassischen Walpurgisnacht, das sind alles keine äußeren Ereignisse, sondern Bilder für seelische Geschehnisse. Und Bilder, die Goethe teilweise der Mythologie entnommen hat oder Urbilder von dort entnommen hat, aber dann nach seinem Empfinden verwandelt, modifiziert, umgestaltet hat. Es ist sehr reich. Wenn Sie sich erinnern an Faust I, es endet mit der Kerkerszene, mit der berühmten Kerkerszene, wo Gretchen, nachdem sie ihr Kind umgebracht hat, nachdem die Mutter gestorben ist, weil sie vielleicht der Tropfen zu viel von dem Schlafmittel in den Trank getan hat, also große Katastrophe, sie ist im Kerker eingesperrt und ist dem Wahnsinn im Grunde verfallen, sie hat nur hier und da lichte Momente dazwischen und Faust ist natürlich auch niedergeschmettert irgendwo, er hat im Grunde schon Angst hinzugehen, irgendwo sie wiederzusehen, aber er will sie befreien natürlich aus dem Kerker, trotzdem Mephisto versucht hat, ihn davon abzuhalten und ihn abzulenken. Also es gab im ersten Teil die romantische Walpurgisnacht, das ist also dieses Hexengeschehen, der Hexenritt sozusagen, der da passiert, mit dem Mephisto versucht, den Faust ganz im Bewusstsein trübe zu machen und ihn vergessen zu lassen, welche Schuld er eigentlich auf sich geladen hat. Aber nein, mitten in dieser Walpurgisnacht wacht Faust letztlich doch auf und kann sich das zu Bewusstsein bringen. Und er sieht in dieser Traumvision Gretchen vor sich und erkennt also, was mit ihr passiert und welche Schuld er auf sich geladen hat. Und es endet also damit, dass Mephisto also kommt, er hat dann zwangsläufig also ihm anbieten müssen, ja, ich rette dich mit meinen Zauberpferden und nehme sie mit, aber Gretchen geht eben nicht mit. Und damit, mit den Worten Heinrich, Heinrich, endet das Drama. Der zweite Teil beginnt jetzt ganz anders, auf einer idyllischen Blumenwiese, Faust gebettet in den Blumen, irgendwo schlafend. Und er wird umschwebt vom Luftgeist Ariel, oder wie es bei uns ist, gleich in dreifacher Ausführung von drei Luftgeistern wird er umschwebt. Und was sie tun und was sie besingen, sie wollen ihn in den Fluten von Lethe baden. Lethe ist der Fluss des Vergessens. Der Fluss, wenn man also ins Geistige geht, wo die Erinnerung an das Irdische, namentlich an die irdischen Verfehlungen einmal getilgt wird, und weggeht, das heißt, Faust geht jetzt in ein Erleben hinein, im zweiten Teil, das weitgehend unbelastet ist von der Schuld, die er im ersten Teil auf sich geladen hat. Also es spielt sich das alles auf einer viel seelischeren, geistigeren Ebene ab als im ersten Teil. Und Faust ist ganz verwundert, also dass die Erde hatte auch diese Nacht bestanden, das wundert ihn irgendwie, also war alles ganz erstaunt, als wird er die Welt zum ersten Mal erblicken, so erstaunt ist er. Und dann wechselt aber sehr schnell die Szene, ja vielleicht das Schlussbild ist noch sehr schön, wo er das ganze Erdendasein vergleicht mit den Regenbogenfarben. Ja, nämlich die Sonne geht gerade auf, aber er ist geblendet von der Sonne, die Sonne kann er nicht schauen, aber er sieht den Regenbogen. Und an farbigen Abglanz, sagt er, haben wir das Leben. Also das heißt, was wir so als sinnliche Welt erleben, ist nur ein farbiger Abglanz. Und die eigentliche geistige Welt ist uns verborgen. Die Sonne ist das Bild für die eigentliche geistige Welt. Und das ist nicht nur eine geistig leuchtende Welt, die den noch nicht erwachten geistigen Sinn einfach blendet, denn das ist gemeint, es ist gar nicht das äußere Blenden gemeint, sondern es ist dieses helle geistige Licht, das uns geistig blind macht. In Wahrheit, wenn wir nicht selber genug Eigenlicht in uns erzeugt haben, Das ist nämlich das Interessante, im Geistigen sieht man nicht, weil ein Mangel an geistigem Licht da wäre, sondern man sieht dann nicht, wenn man nicht selber genug Licht erzeugen kann, dass man dem äußeren geistigen Licht entgegenstellen kann. Und das kann Faust in dem Moment noch nicht. Also er kann nur einen farbigen Abglanz, das an den Regenbogenfarben sozusagen das Bild erleben. Ja, und dann schlagartiger Wechsel, plötzlich sind wir ganz woanders, es geht an den Kaiserhof. Also es gibt einen Kaiser dort, es gibt einen Kaiserhof, der Faust ist zunächst nicht dort, aber es ist der Kaiser dort, sein Kanzler ist dort und der Mephisto ist auch dort, der darf natürlich nicht fehlen. Also Mephisto ist am Hof des Kaisers und der Kaiser ist in schweren Nöten, weil, nur so wie es auch heute den Politikern geht, es mangelt an Geld. Also es ist immer dasselbe Problem, die Kassen sind leer, das Volk ist unruhig, die Soldaten wollen bezahlt werden und der Kaiser meint, was tun wir jetzt? Und der Mephisto weiß natürlich wie immer eine Lösung, der Mephisto ist ja recht gescheit, ist er nämlich wirklich, er sagt immer sehr gescheite Sachen, also es ist beim Teufel im Faust ist es ja immer so, dass er eigentlich immer gescheite und richtige Sachen sagt. Die Leute verstehen es mir immer falsch, das ist das Problem, und machen dann irgendeinen Unsinn. Aber er sagt eigentlich immer die Wahrheit, er sagt es natürlich so, dass man sehr leicht missverstehen kann und hineinfällt dadurch. Naja, und auch in dem Fall hat er die Patentlösung. Er sagt ja, im Boden, der Boden gehört doch dem Kaiser, und im Boden gibt es doch genug Gold, Edelsteine, alles mögliche, Bodenschätze, Reiche, es gibt Schätze, die vergraben sind, der Boden gehört dem Kaiser, also das Gold gehört auch ihm. Und wir brauchen es gar nicht reden, sondern wir stellen einfach einen Zettel aus, da schreiben wir drauf 1000 Gulden und bei Bedarf zum Ersatz kann man vielleicht dann so einen Schatz ausgraben. Und jetzt werden diese Zettel, also sprich Papiergeld, ausgegeben und der Kanzler kommt dann ganz freudig zurück und sagt, ja, die Soldaten sind zufrieden, alle werden den Zettel haben und der Kaiser garantiert dafür, dass das wirklich den Wert hat, also man beginnt zu tauschen. Man weiß natürlich nicht, wie viel Gold wirklich im Boden ist und was wirklich da ist. Es ist also bei uns alles ein bisschen auf Illusion. Erinnert mich so ein bisschen an die heutige Finanzwirtschaft. Es ist eigentlich hochaktuell. Also es ist sozusagen ein Zettel, wo behauptet wird, der ist so und so viel wert. Und solange man daran glaubt und solange alle daran glauben, funktioniert die ganze Sache. Aber wehe, man kommt drauf, es ist vielleicht, steckt nicht so viel dahinter, sondern es ist nur Fetzen Papier, dann wird es schwierig. Wird sich dann im vierten Akt zeigen, dass dann die Auseinandersetzungen kommen. Weil der Kaiser ist natürlich hoch erfreut darüber und fängt jetzt an, das Papiergeld beim Fenster hinauszuschmeißen, weil er meint, es ist sehr gut, also zu regieren, aber sich zu amüsieren ist noch besser, das tut er also kräftig. Und es kommt also als nächstes gleich ein großartiges Karnevalsspiel, also Tanz, Musik und der Kaiser selber spielt eine Rolle drinnen und innerhalb dieser Szene verkleidet er sich als der Gott Plutos, der Gott des Reichtums, also der Gott der unterirdischen Schätze. Der unterirdischen Schätze, ja, das hat was mit Mephisto nämlich zu tun, das Unterirdische ist sein Reich. Eben vor allem, weil der Mephisto jetzt im zweiten Teil immer mehr als der finstere Genosse auftritt. Sie wissen vielleicht, Rudolf Steiner spricht von zwei Widersachern, die der Mensch hat. Der eine ist der verführerische, der Luzifer. Das ist eigentlich die helle, strahlende Gestalt, die Schönheit, die sinnliche Verführung. Der andere ist der Ahriman, der finstere, der dunkle Geist. Das ist der, der sehr streng rational denkt, der praktisch denkt, wenn man so will, der aber auch fast dieses tötende Satanische irgendwo hat. Also seine Unternehmungen haben kein Gefühl für die Menschen oder für das Leid der Menschen, sondern da wird noch Zahlen gerechnet. Und naja, wie es heute teilweise in der Welt vorzufinden ist, was heißt teilweise, zu einem nicht geringen Teil vorzufinden ist. Also es ist der Gang jetzt in den zweiten Teil auch durchaus ein Sprung noch weiter in unsere Zeit hinein, also in das arimanische Zeitalter, wenn man so will. und mit diesem Gold auch aus der Tiefe der Erde ist eben auch verbunden, dass das nicht immer sehr heilsam ist. Und dass das natürlich auch sehr viel Zerstörungspotenzial in sich hat. Ein bisschen was zeigt sich schon sogar während des Karnevalsspiels. Der Kaiser verkleidet sich dann und so weiter, dann spielt er den Gott Pan, also den Naturgott Pan, und hängt sich irgendeinen künstlichen Bart um. Der Bart fällt irgendwo hinunter ins Feuer hinein und entflammt, und plötzlich steht der Kaiser in Flammen und das ganze Volk steht in Flammen. Aber es ist gar nicht alles Illusion. Es ist alles eine Illusion, die der Mephisto zustande bringt. Einfach um den Kaiser zu amüsieren. Und der Faust greift dann auch ein, der mittlerweile auch dazukommt. Greift dann auch ein, beendet großartig dieses Zauberspiel mit, der Kaiser ist jetzt ganz geschafft, aber andererseits auch findet er ganz toll, was der Mephisto zusammengebracht hat, und sagt, also erfüllt mit Freuden die Würden eures Platzes, also er befördert ihn, weil der Mephisto hat zuerst den Hofnarren gespielt, also jetzt bekommt er eine würdige Position, und dann geht er mit dem Faust ab und flüstert ihm so ins Ohr, ja, also das war sehr schön, was der Geselle da hervorgezaubert hat, aber ich möchte mehr sehen. Und ich bin interessiert an der klassischen Antike, ich würde gerne Helena und Paris, aber in wirklicher Gestalt sehen. Also der soll uns das hervorzaubern. Gut, Faust nimmt das zur Kenntnis, geht zum Mephisto, sagt, gut, also lieber Freund, der Kaiser will, es muss so gleich geschehen wie Helena und Paris vor sich sehen. Das Musterbild der Männer, so der Frauen in deutlichen Gestalten wieder schauen. Der Mephisto sagt, bist du verrückt? Wie kannst du sowas versprechen? Ich muss so Helena und Paris hernehmen. Die kann da irgendwelche Hexenfexen und Gespenstgespinste, die kann ich da alle herzaubern, aber da die antiken Helden, die hausen in ihrer eigenen Welle, die gehen mir nichts an, zu denen habe ich keinen Zugang. Da sagt der Faust, da haben wir den alten Leierton, der Vater bist du aller Hindernisse, für jedes Mittel bist du neu entlohnt. Also du musst zaubern, du etwas, lass dir was einfallen. Na, jetzt grübelt der Mephisto. Ja, also ich selber kann das nicht. Also das musst du schon selber machen, du musst zu einer ganz anderen Sphäre absteigen, du musst in das Reich der Mütter hinuntersteigen. Das Reich der Mütter. Mütter, Faust ist ganz erschreckt. Mütter, das klingt so wunderlich, also was kommt da auf mich zu? Ja, sagt der Mephisto, ist auch sehr wunderlich. Also du wirst in ein Reich gehen, wo du nichts mehr sehen wirst, nichts mehr hören wirst. Du wirst nicht einmal den Schritt mehr hören, den du tust, und nichts wirst du sehen. Und der Faust sagt, ja bitte, es klingt schon nach der Hexenküche, was du mal schilderst, weiter, erzähle weiter. Ja, also du wirst ins Nichts hineingehen. Naja, sagt der Faust, gut, wir wollen es probieren. In deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Das ist nämlich der Moment, wo man ins wirklich Schöpferische reingeht. Etwas schöpferisch wird der Mensch dort, wo er wirklich aus nichts heraus etwas gestaltet, etwas entwickelt. Ja, er kann natürlich schon ein Material umgestalten, aber die Idee, die er hineinbaut, die neue Form, die er hervorbringt, die gab es noch nirgends. Die ist nicht bloß Ableitung von etwas bereits Vorhandenem, sondern etwas ganz schöpferisch Neugemachtes aus dem Nichts. Und dieses Nichts wird geschöpft aus diesem merkwürdigen Reich der Mütter. Die in diesem Reich der Mütter leben sozusagen, wenn man so will, in gewisser Weise, aber so, dass man es gar nicht sehen kann, nicht einmal geistig schauen kann, die Ideen all der Dinge, die es bereits gegeben hat, aber die muss man eben jetzt ins Nichts führen und was Neues daraus machen und dieses Reich erweitern. Das Reich der Mütter ist, wenn man so will, das ist die Vergangenheit, die einen trägt, und wo man jetzt selber einen neuen Schritt dazusetzen muss. Also wenn man sich die Schöpfungsgeschichte anschaut, also etwa so wie es Rudolf Steiner schildert, Rudolf Steiner die Weltentwicklung schildert er, dass unsere Erdentwicklung sind frühere Entwicklungsstufen vorangegangen. Also das heißt, wenn die Schöpfungsgeschichte, wie sie in der Bibel geschildert ist, das schildert im Wesentlichen unsere Erdentwicklung. Und nicht einmal die ganz, aber im Wesentlichen die Erdentwicklung. Steiner sagt, ja, das ist zwar scheinbar aus dem Nichts entstanden, aber davor gab es noch andere Welten. Die Voraussetzung war, dass die Erde so entstehen konnte, wie wir sie heute kennen. Da musste schon eine lange Vorbereitung sein. Und das heißt, wenn ich die Schöpfung weiterführen will, muss ich auch diese Vergangenheit kennen, muss das mitnehmen und muss es einen Schritt weiterführen. Und dazu muss ich zu den Müttern gehen. Die Mütter sind die, die das bewahren. Die Mütter, das ist ein Ausdruck, den man in der Antike bereits gebraucht hat. Also Goethe selber hat ihn entnommen, den Schriften von Plutarch, der spricht von den Müttern. Und dort wird das auch geschildert, also dass das ein ganz geheimnisvolles Reich ist. Das ist also ein Reich, wo nur die am stärksten geistigen Entwickelten hin können. In der Seelenwelt, da kann bald einer was erleben zur damaligen Zeit, aber dort kann sich nur ein Mensch wagen, dessen Ich ganz stark entwickelt ist. Nur der kann sich dort bewähren, denn im Ich liegt gerade diese Schöpferkraft, im wirklichen Ich. Was ist das wirkliche Ich im Gegensatz zum Ego? Das Ich ist das, was sich selbst schafft, im Grunde. Nicht durch etwas geschaffen ist, sondern sich selbst schafft. Und den Körper, den haben wir gekriegt, sozusagen durch die Götter, aber unser Ich, das haben wir jetzt als Punkt bekommen, als Anstoß, selber was damit zu machen. Und unser Ich wird es erst dadurch, was wir daraus machen. Also nur ein Mensch mit einem starken Ich kann dort bestehen. Und in der griechisch-lateinischen Zeit, also in der Zeit des Plutarch lebte, war das erst ganz am Anfang, dass so das Ich und das Bewusstsein für das Ich entstanden ist. Wir sind heute schon gute zwei Jahrtausende weiter in dieser Entwicklung und Faust entsprechend auch wenn er jetzt im 15., 16. Jahrhundert lebt, aber da ist schon sehr stark diese Ich-Kraft da und dort kann eben der Mephisto nicht hin. Diese Art von Ich hat er nicht, wie es das Menschen-Ich nämlich ausmacht. In der Bibel heißt es so schön, der Christus sagt, dass ihr seid Götter. Im Johannesevangelium steht es gar, ihr seid Götter. Das heißt, ihr seid Wesen, die auch aus dem Nichts heraus schöpferisch tätig sein können. Werdet euch dessen bewusst. Werdet euch dessen bewusst, dass das eure Aufgabe ist, aus dieser Kraft heraus zu schaffen, zu schöpfen. Und das kann der Teufel nicht. Das kann der Mephisto nicht. Und der Mephisto sagt dann, als der Faust sagt, in deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden, dreht er sich um, ich sehe, dass du den Teufel kennst. Weil was für den Mephisto nichts ist, aus dem kann der Faust schöpfen. Und er hat den Unterschied erkannt. Naja, Faust wagt sich also ins Reich der Mütter. Im Übrigen kennt man das Reich der Mütter, kennen die Hebräer auch. Also obwohl es in der Bibel zum Beispiel nicht erwähnt ist, im Alten Testament, aber in den kabbalistischen Schriften etwa kennt man es. Und da wird es sogar den hebräischen Buchstaben zugeordnet, da gibt es drei Mütter. Das ist nämlich sehr interessant, weil Steiner auch von drei Entwicklungsstufen spricht, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind. Die eine war eine reine Feuerwelt, also eine Wärmewelt, wenn man so will. Kann man sich ganz schwer vorstellen, eine Welt nur aus Wärme bestehend. Später kam das Licht und die Luft dazu, also gasartiges und leuchtendes, während diese reine Wärmewelt war noch im Wesentlichen eine ganz finstere Welt. Es war nur wo wärmer, wo kälter. Wir tragen das in Wahrheit auch in uns. Wir tragen einen reinen Wärmeorganismus in uns. Durch die Blutwärme. Stellen Sie sich vor, wir würden alles wegtun, was Festes, Flüssiges, Luftartiges in uns und würden nur die differenziert strömende Wärme in uns nehmen. Dann wäre das eine kleine Wärmewelt. Und das muss man sich jetzt im Großen ausgedehnt vorstellen. So schildert Steiner diese ursprüngliche Wärmewelt, diese Feuerwelt, wenn man so will. Und genauso sprechen die Hebräer davon. Das ist, die erste Mutter ist das Feuer, die Feuerwelt. Und der Buchstabe dazu ist das Shin, Sch, der Zisch sozusagen, das Feuer. Das ist die erste Welt. Die zweite Mutter, da steht der Buchstabe Aleph dafür. Aleph ist so ein eigenartiger Laut im Hebräischen, weil die Hebräer schreiben ja eigentlich nur Konsonanten. Es ist also nicht einfach unser A, sondern es ist so, wenn man zu sprechen anfängt. So ein Ansatz, ein neuer Sprechansatz, wenn man ein Wort zum Beispiel unterbricht und wieder neu ansetzt, wenn man zum Beispiel sagt, Vereisung. Dieser Ansatz drinnen, dafür steht das Aleph. Und da strömt die Luft durch, wenn man den neuen Ansatz macht. Also das zweite ist eine Luftwelt. Und dann kommt das dritte, eine Wasserwelt, eine bewegte Wasserwelt, dafür steht der Buchstabe N. Das Wort Mayim ist eine Wasserwelt, wenn man so will, eine bewegte, wogende Wasserwelt. Und das sind also laut der Kabbalisten, sind das die drei Zustände, die unserer Erdschöpfung vorangegangen sind. Deckt sich also mit dem, was Steiner sagt. Dorthin muss also der Faust in dieses Reich der Hüter. Um Helena und Paris hervorzuzaubern, in realer Erscheinung, wenn man so will. Naja, er tut das. Es ist immer noch so eine halbreale Erscheinung in Wahrheit. Also es, weil der Mephisto ist vorne im Vordergrund, man sieht jetzt, wie der Kaiser wieder kommt mit seinem ganzen Gefolge, im Platz die Hofdamen kommen, ein Astrologe ist dabei, also beziehungsweise der Kanzler ist zugleich der Astrologe des Kaisers, der hypnotisiert einmal schön die Damen, sodass sie das alles wahrnehmen in einem nicht ganz wachbewussten Zustand. Also es ist immer noch Illusion, was da entstehen wird, aber schon sehr reale Illusion. Naja, und tatsächlich gelingt es also dem Faust jetzt, zunächst einmal Paris hervorzuzaubern. Die Damen sind natürlich ganz begeistert, also von der schönen Gestalt des Paris, also der schönste Jüngling der griechischen Geschichte sozusagen. Und dann kommt die Helena dazu, das passt den Damen weniger, nein, wie plump der Fuß und so weiter, also sie sind ja immer so ein bisschen eifersüchtig sind. Ist eh klar, der Mephisto mag sie auch nicht sehr, er sagt, hübsch ist sie wohl, aber mir sagt sie nicht zu. Gut, aber der Faust ist also hin und weg und fasziniert von dieser Erscheinung der Helena, weil er sie ja nicht zum ersten Mal erlebt. Wenn ich Sie erinnern darf, in der Hexenküche des ersten Teils hat er eine Vision der schönen Helena. Gerade in der Hexenküche, wo eigentlich, also, wenn man so will, die Urbilder des Hässlichen herumlaufen. Das sind diese Meerkatzen, die grässlichen, die immer ins Wadel zwicken wollen und so. Also, Faust muss nicht mehr sehr wehren gegen die sind recht wild. Aber dahinter erscheint das Bild der Helena. Das fasziniert den Faust. Und dieses Bild der Helena ist nicht nur ein Bild der äußeren Schönheit, sondern es ist zugleich auch ein Bild, wenn man so will, der Schönheit der Seele, der Vollkommenheit oder einer gewissen Vollkommenheit der Seele. Nicht so hundertprozentig, aber sagen wir mal so 95%. Also jedenfalls schon eine sehr edle, reine Seele, wenn man so will. Weil das auch das griechische Empfinden war, äußere Schönheit hängt mit der inneren Schönheit zusammen. Für die Griechen ganz stark. Vor allem für die Griechen in der Zeit so vor der Entwicklung der griechischen Philosophie, wenn man so will. Weil wenn Sie nehmen Sokrates zum Beispiel, der große Philosoph Sokrates, der ist ja nicht gerade unbedingt das Musterbild der Schönheit, sondern der ist eigentlich im Grunde urhässlich. Hat so eine gedrungene, gnomenartige Gestalt, eine knollige Nase. Ich meine, soweit die Abbildungen, die es gibt, authentisch sind, aber jedenfalls wird er so geschildert. Also er ist alles andere als ein Schöngeist. Wahrscheinlich haben ihn die Griechen schon deswegen den Schirmbecher trinken lassen, weil er nicht schön genug war. Naja, aber das griechische Empfinden war einfach, gut kann ein Mensch nur sein, wenn er schön ist. Weil im Äußeren, das Äußere ist ein Spiegel der Seele. Und je weiter man zurückgeht in der Zeit, stimmt das auch bis zu einem gewissen Grad. Das äußere Erscheinungsbild ist eben Abdruck des Seelischen. Und bei uns hat sich das sehr stark entkoppelt mittlerweile. Also es kann ein Mensch eine sehr schöne Seele haben und äußerlich ganz hässlich sein und umgekehrt. Es kann wer sehr schön sein und innerlich moralisch muss das deswegen nicht der Fall sein. Aber jedenfalls, diese Helena ist ein Bild, wo sich das deckt. Also da ist das äußere Bild zugleich ein Bild für das reine, relativ reine seelische, fast makellose. Fast makellose, weil die eine Frage ist ja, Sie wissen vielleicht die Geschichte mit Helena und Paris, geht es ja darum, Paris hat Helena entführt, weil er von ihrer Schönheit so fasziniert war. Helena war die Frau auch des Menelaos und der Trojaner Paris, der stammte ja aus Troja, hat sie entführt. Dadurch kam es zum Krieg zwischen den Griechen und den Trojanern, weil die schöne Helena entführt wurde. Jetzt ist die Frage, ist sie freiwillig mitgegangen, hat sie sozusagen wirklich eine Bandschaft gehabt mit dem Paris oder ist sie rein und unschuldig geblieben? Es gibt Varianten der Sage, wo sie dann plötzlich nach Ägypten flüchten konnte und der Paris hat nur in den Scheinbild mitgehabt, wie immer das zugegangen sei. Also es gibt also interessante Variationen dieser Sage und es bleibt für Goethe so in Schwebe. Ist sie schuldig geworden oder blieb sie eh ganz rein? Es ist so eine offene Frage und er lässt es ganz bewusst als offene Frage stellen. Er will eigentlich eine Seele zeigen, die schon sehr, sehr weit entwickelt ist, sehr schön mit einem Wort ist, aber vielleicht doch einen kleinen Schatten irgendwo noch hat. Also es ist noch nicht das Höchstmögliche, aber es ist schon sehr weit. Und nach dem strebt Faust. Er strebt danach ja eigentlich seine eigene Seele dorthin zu entwickeln. Er sucht also diese Reinheit der Seele, die Voraussetzung dafür ist, dass man wirklich ins Geistige hineinschauen kann. Und so hineinschauen kann, dass man unverfälscht die geistige Welt erblickt. Weil wenn die Seele nicht rein ist, dann ist sie wie ein verzerrter Spiegel, der also ein unrichtiges Bild der geistigen Welt gibt. Das heißt, der Zusammenhänge, die hinter der sinnlichen Welt wirken und als Kräfte eingreifen. Und das will ja Faust erkennen, nach dem strebt er sein Leben lang, nach dem, dort will er hin. Und Gretchen ist in gewisser Weise, Gretchen aus dem ersten Teil, ist auch so ein Bild für eine sehr reine, kindlich unschuldige Seele. Nicht nur, wenn man so will. Und nur das Drama zeigt mit dieser kindlich unschuldigen Seele, die von Natur aus unschuldig ist, aber nicht aus der bewussten Kraft des eigenen Ich unschuldig ist, die ist nicht davor gefeit, dass sie dann der Schuld verfällt in gewisser Weise. Dass sie also durch die Einflüsterungen des Mephisto dann doch im Grunde alles tut, um dem Faust also zu Willen zu sein im Grunde, weil was sie so fasziniert ist halt von ihm und dann sogar also der Mutter den Trunk gibt, das eigene Kind umbringt, ihr Bruder wird noch deswegen umgebracht durch den Faust, also es passieren die schrecklichsten Dinge, sie wollte das natürlich nicht, aber sie ist einfach der Verführung verfallen und war natürlich gegen die Kräfte des Mephisto chancenlos, also das heißt die naturhaft unschuldige Seele kam gegen das Böse nicht bestehen, sondern sie muss, das Ich muss stark genug werden. Und Helena ist ein Bild dafür, wo die schon wesentlich weiter ist auf dem Weg. Also das ist schon viel mehr, sie hat eine reine Seele durch ihre eigene Kraft. Das ist das Bild dafür. Und also von dem ist jetzt Faust selber ganz fasziniert und das Bild ist so real vor ihm, nur diese Helena, die wendet sich jetzt diesem Paris zu und das ist natürlich schrecklich, weil sie soll sich ja ihm zuwenden und er verwechselt jetzt die ganze Situation und er stürzt also jetzt mitten in dieses Bild hinein und mit einer großen Explosion verschwindet diese Illusion, löst sich auf, der Faust stürzt besinnungslos, paralysiert zusammen, liegt also am Boden und die ganze Szene, alle stürzen auseinander, also es endet im Grunde in einer Katastrophe. Schnitt, großer Schnitt, Sprung vom Kaiserhof, ganz woanders hin, in Fausts altes Laboratorium, in Fausts Studierstube. Faust sieht man zwar jetzt nicht, aber man muss sich denken, im Hintergrund, das heißt auf der Bühne, hinterm Vorhang da hinten, liegt der Faust irgendwo. Im Koma irgendwo, also besinnungslos, paralysiert. Er träumt, nur irgendwas träumt er offenbar, aber das wird dann herauskommen. Ja, und das geht jetzt offensichtlich schon eine längere Zeit so, weil der Mephisto hat ihn also jetzt heimgeschleppt und dort liegt er. Und inzwischen hat der Gehilfe des Faust, der Wagner, hat halt die Arbeit des Faust übernommen, weil der Faust offenbar ja in der Weltgeschichte vorher herumgegeistert ist und am Kaiserhof war. Also der Wagner hat ein großes Projekt jetzt im Laufen. Er will einen Menschen erzeugen, im Laboratorium. Also ein Retortenbaby, wenn Sie so wollen, oder einen künstlichen Menschen. Und der ist also auch schon sehr am Werken. Bevor ich das erzähle, muss ich dann schnell einfügen, bevor der Wagner auftritt, tritt noch der Mephisto auf, auch im Laboratorium, schaut sich halt das alles an, die Spinnwände da hängen, es klopft an der Türe und der ehemalige Schüler aus dem ersten Teil taucht auf. Mittlerweile ist er natürlich nicht mehr Schüler, er ist Baccalaureus, also er hat fertig studiert und weiß jetzt natürlich alles besser, besucht aber doch einmal den alten Meister, sieht, der alte Greis sitzt dort, naja, also natürlich heute, ihr hänselt den Jungen, also damals hat er mich an der Nase herumgeführt, aber jetzt wissen wir alles besser. Und also überhaupt, wenn man so alt ist, was das Alte ist, überhaupt ein kaltes Fieber, also die Alten sind überhaupt nichts mehr wert, weil in der Jugend lebt das Blut und so weiter, also da ist einer 30 Jahre alt, so schlägt man ihn am besten tot, also so in der Art, also ein bisschen sehr von sich eingenommen und steigert sich fast in den Wahnsinn hinein, ja überhaupt, und die Welt bestünde nicht, wenn ich sie nicht erschaffen hätte, durch mich macht der Mond des Wechsels Lauf und weiß Gott was, und dann stürmt er also in seiner Euphorie davon und der Mephisto schaut ihm nur kopfschüttelnd nach, also zwischendurch sagt er, ja, also weil der Mephisto meint, der Teufel steht ja nächstens doch ein Bein, und sagt, Schüler, der Baccalaureus, ja, wenn ich nicht will, so darf kein Teufel sein. Nur gut. Also der stürmt dann davon. Naja, und dann tritt eben der Wagner auf. Hat wirklich in einer Fiole drinnen, in einem Glasgefäß, brodelt und zischt und leuchtet. Man sieht noch nicht genau was, es ist ein Flämmchen, bewegt sich da. Und der Mephisto war kurz draußen, klopft jetzt wieder an. Wagner so ganz leises, darf das nicht stören, ein großes Werk wird gemacht. Ja, was wird denn gemacht? Ein Mensch wird gemacht. Ja, Mephisto sagt, welches verliebte Paar hat ihr ins Rauchloch eingeschlossen, das glaubt, ein Mensch, nein, nichts, bitte, das Zeugen, wie es ehemals üblich war, das erklären wir für Eitelpossen, also wir machen das jetzt selbst, das Tier kann sich möglicherweise noch an der Zeugung der alten Art ergetzen, aber so ein Hirn, das kräftig denken soll, das muss künftig auch ein Denker selber machen. Also, naja, also wir sind ja auch gegenwärtig schon in die Richtung irgendwo unterwegs, wenn man so nimmt. Das ist ja auch eigentlich ein sehr aktuelles Thema. Also wo man denkt, wir durch unser Wissen, durch unsere Naturwissenschaft beginnen, das menschliche Leben zu manipulieren und sozusagen versuchen, den perfekten Menschen zu züchten, wenn man so will. Wie auch immer. Und das auch mit künstlicher Zeugung und so weiter gibt es ja schon, also Retortenzeugung und dergleichen. Allerdings ist dieses artige Männlein, das sich da drinnen gebärdet, was nämlich zuerst ein Flämmchen ist, er erweist sich immer mehr als ein kleines Männlein, das da drinnen ist. Und das nicht nur leuchtet, das auch das Glas beginnt zu klingen und der Wagner sagt, ja, verleiht diesem Klang Sprache und tatsächlich fängt dieses Männlein dann bald an zu sprechen. Das ist nämlich der Homunculus. Es ist kein richtiger Homo, kein richtiger Mensch, sondern ein Homunculus. Also so. Aber was ihm fehlt, ist ganz interessant. Es fehlt ihm nicht an seelischen Eigenschaften, heißt es, aber an greiflich-tüchtighaften, an Körperlichkeit fehlt es ihm noch. Das Problem, das hier also jetzt aufsteht, ist, ich habe irgendwas Seelisches und wie verleihe ich dem einen Körper? Das ist die Fragestellung, vor der der Wagner jetzt irgendwo steht. Also wie, weil es geht in Wahrheit von jetzt ab sehr lang im zweiten Teil um die Frage, in Wahrheit, wie verkörpert sich Seelisch-Geistiges, dass es dann schließlich in menschlich-fleischlicher Gestalt vor uns steht. Es wird dann so weit gehen, dass im dritten Akt schließlich die Helena, nach der der Faust sucht, nicht mehr als sehr reale Illusion, sondern in wirklicher körperlicher Gestalt dasteht. Und das Ganze, was sich dazwischen abspielt, ist in Wahrheit, obwohl man, wenn man nicht sehr genau hinschaut, im Zusammenhang nicht erkennt, was das vorher mit der Nachwelt zu tun hat, aber in Wahrheit die ganze klassische Walpurgisnacht ist dann eine Schilderung dessen, wie sich Seelisches schließlich in einem Körper inkarnieren kann, wie das, was da alles passieren muss. Aber nicht aus chemisch, biochemisch, physikalischer Sicht, sondern aus geistiger Sicht, was da passieren muss, welche Elementarkräfte zusammenwirken müssen, dass so ein menschlicher Körper entsteht. Also das ist eigentlich die Erzählung dann dieser klassischen Walpurgisnacht, aber es ist jetzt ein Vorgriff. Aber den ersten Anfang macht also der Wagner, also ihm gelingt es, dieses Seelenflämmchen da herzuzaubern, in dieses Glas zu zaubern. Das Männlein da drinnen, der Homunculus, beginnt tatsächlich zu sprechen und es zeigt sich auch, weil er ja so ganz im Seelisch-Geistigen noch lebt, kann er auch die seelisch-geistige Welt erleben. Und er kann auch erleben, was der Faust, der hinten ganz paralysiert liegt, träumt. Weil der Mephisto und der Wagner wissen nämlich im Moment nicht recht, was mit dem Faust machen sollen. Sie kriegen ihn irgendwie nicht munter. Der liegt da drinnen und was ist zu tun, dass der wieder wach wird. Und sie hoffen jetzt auf die Hilfe des Homunculus, weil der kriegt also mit, was in dem Faust sich abspielt. Und der schildert jetzt eine wunderbare Szene, was der Faust gerade erlebt. Also er erlebt ein Reich, Mädchen, wunderschöne Mädchen, die sich entkleiden, dass die Bilder vom Wasserspiegel noch einmal wiedergespiegelt und Schwäne kommen und hinten irgendwo im Gebüsch im Laub zeigt sich die Königin, nämlich die Helena, in Gestalt, sieht man sie so ganz hinten. Und eben der Schwan, der zu ihr kommt, und das ist der Traum, den der Faust träumt. Also er träumt eigentlich von nichts anderem, wie komme ich zu dieser Helena hin? Wie komme ich, dass diese ganzen schönen Seelengestalten, weil die schönen Mädchen sind in Wahrheit wieder Bilder für das schöne Seelische irgendwo. Wie komme ich zur schönsten aller, nämlich zur Seele der Helena? Wie komme ich dorthin? Das träumt er. Und der Homunculus weiß auch Rat, wie man also den Faust dorthin bringen kann und wie man ihn gerade dadurch wieder zum Aufwachen bringt. Wer wird erst aufwachen, wenn er dieses Ziel erreicht hat? Er lebt so lange da drüben in der geistigen Welt und ist nicht ganz da, bis er dieses Ziel erreicht hat. So lange wird er also da liegen. Und der Mephisto sagt, nein, was du alles schilderst, ich sehe nichts. Das ist also schon wieder etwas, was der Mephisto nicht sieht, ein Bereich, der ihm nicht zugänglich ist. Und ja, der erzählt das, also das weil er erzählt dazwischen von vielen antiken Gestalten und überhaupt mit denen hat der Mephisto so gar keine Freude. Also die antikischen Kollegen, die mag er nicht, weil die hausen eben in ihrer eigenen Höhle, denen traut er nicht so recht. Obwohl der Homunculus schon einige Sachen hat und ihm das schmackhaft zu machen, er sagt, ja, aber da gibt es auch die thessalischen Hexen, die berühmten thessalischen Hexen, die sind, naja, die interessieren den Mephisto schon. Also ich meine, mit ihnen Nacht für Nacht zu wohnen, ich weiß nicht, ob es gut tut, aber zum Versuch probieren wir es einmal, also zum Besuch, zum Versuch. Also gut, der Mephisto geht auch mit. Und der Homunculus schlägt also vor, packt den in deinen Zaubermantel, den Faust, und mit ihm ab, denn, wie ich eben vernommen, ist jetzt gerade klassische Walpurgisnacht. Also auf mit dem Faust, auf alle dorthin. Und sie machen sich also auf die Reise jetzt nach Griechenland, aber noch Griechenland halt nicht im äußeren Sinne, sondern in diese antike Geisteswelt, wenn man so will, in diese antike Seelenwelt, in diese mythologische Welt, die dort dahinter steht. Also das heißt, in eine Ebene, die man nicht mit äußeren Augen sieht, sondern die man nur innerlich erleben kann. Ja, der Einzige, der zurückbleibt, ist der Wagner. Der hat natürlich nicht genug Fantasie, um in diese Welt mitzugehen. Also dem rät der Homunculus, du hüte hier deine Pergamente und es ist ein bisschen traurig, dass er nicht mit kann, aber es bleibt ihm nichts anderes übrig. Es geht also jetzt in die klassische Walpurgisnacht, damit der Einstieg dazu ist die große Zauberin Erichtho, die auftritt, die hat einen großen Monolog, damit fängt sie also an. Sehr in Nebel gehüllt, also die Erichtho ist eine sehr zwiespältige Figur, ich weiß nicht, gut, schlecht, schwebt so irgendwo dazwischen. Und als ihr Monolog fertig ist, tanzt schon der Homunculus irgendwo das Flämmchen in seinem Glas über die Bühne. Er wird natürlich kein wirkliches Glas bei uns mitschleppen, aber wir versuchen das so zu spielen, als säße er ein Glas. Und gleich darauf auch der Faust, der kommt. Und seine erste Frage, wo ist sie? Ja, die Helena natürlich meint, wo ist sie? Frage jetzt nicht weiter nach, wer ist nicht der Boden, der sie, nicht die Scholle, die sie trug, ist nicht die Luft, die ihre Atmung sprach, also ist nicht die Sprache hier und ja, und also ich fühlte gleich den Boden, wo ich stand, also Griechenland hier, ich bin dort, wo ich hin bin. Aber natürlich nicht im äußeren Sinn. Auch der Mephisto hüpft zu der Zeit über die Bühne und sagt, ja, geht halt jeder von uns jetzt seine eigenen Wege, weil er will mehr zu den Hexen halt hin. Also jeder versuche sich auf seinem eigenen Weg. Faust wandert halt weiter auf der Suche nach der Helena. Der Homunculus schwebt weiter, weil er wäre so gern verkörperlich. Das kommt jetzt auch immer mehr heraus, also dass er nicht nur mehr in diesem Glas eingesperrt sein will, sondern einen wirklichen Körper hat. Und der Mephisto geht auch seine Wege. Mephisto trifft jetzt als erstes auf einige merkwürdige Gestalten, die sind. Erstens beschwert er sich einmal drüber, also dass alle sehr schamlos sind. Fast alle nackt, nur hier und da behemdet. Also das erregt beim Mephisto Anstoß, bitte. Tut jetzt sehr unschuldig, aber ist halt so. Der kleine Artikel ist, also unsere werden nicht nackt herumlaufen, aber Sie müssen sich das halt ein bisschen vorstellen. Und ja, wenn man es ganz modern machen, tät man das, aber das stimmt das nicht. Das kann ich mir den Schauspielern nicht antun. Obwohl es bei unserer Dante-Inszenierung ist es nah dran, weil da haben sie ein körperfarbenes Trikot schon an. Ist schon fast als ob. Gut, also dort kommt der Mephisto hin, da sieht er erstens einmal die Sphinxe. Sphinxe sitzen dort. Die sitzen also ganz in erstarrter Haltung, sitzen sie dort. Sphinxgestalten. Also das sind ja die in der griechischen Mythologie immer die Rätselfragen den Menschen stellen. Also dem Ödipus zum Beispiel die Rätselfrage stellen. Was ist das für ein Wesen, das in seiner Jugend ganz schwach noch ist und auf vier Beinen geht, später dann auf zwei Beinen und im Alter auf drei Beinen. Und keiner weiß die Frage, nur der Ödipus weiß die Antwort, es ist der Mensch. Und daraufhin ist die Sphinx so verzweifelt, dass er sich in den Abgrund stürzt. Also diese Sphinxe sind das, die dort sitzen. Und die Sphinxe, übrigens eine Anregung von Rudolf Steiner, die Sphinxe sind auch ein Bild für das Luziferische. Für das, was noch nicht so ganz Mensch ist, weil die Sphinx ist ja, sie hat zwar ein Menschenantlitz, aber sie hat auch Flügel wie ein Adler, sie hat den Brustkorb des Löwen und sie hat das Hinterteil des Stiers. Und wenn es so ein ganz klassisches Sphinx ist, hat es vielleicht sogar einen ganz Drachenschwanz drauf. Deswegen kann man das. Also das heißt, da ist noch das Tierische auch irgendwo drinnen. Und das ist halt beim Luzifer so. Das ist nicht so ganz ein reiner Ich-Mensch, sondern da ist das Tierische schwimmt auch so ein bisschen mit. Also diese Sphinxe, die da sitzen. Ja, was stoppt noch diese Rehe? Diese Rennen. die Sirenen mit ihrem Sirenengesang, den man auch aus der Mythologie kennt, das waren die, die den Odysseus auf seiner Fahrt aufhalten wollten, die durch ihren Gesang alle Menschen in den Wahnsinn treiben. Also wenn man die Stimme der Sirenen hört, dann verfällt man in den Wahnsinn. Weil man nämlich in eine andere Welt entrückt wird. In eine Welt, in der man sich nicht mehr halten kann, nämlich in eine geistig-seelische Welt wird man entrückt, in Wahrheit, das steckt dahinter. Und wenn das Ich nicht gefestigt genug ist, den Stand zu halten, dann wird man verrückt. Dann lebt man plötzlich nur mehr in einer Welt da drüben und verliert den Kontakt zu unserer Welt. Das sind also diese Sirenen, die Geister. Ja, was gibt's noch? Greife gibt's. Und dann gibt es Ameisen sogar der kolossalen Art. Aber das sind auch nicht die äußeren Ameisen, sondern das sind Bilder für das sind alles Bilder für bestimmte Seelenqualitäten in Wahrheit. Also das eine, die Sphinxe, die haben dort was sehr, sehr Festes, was sehr, sehr Irdisches im Grunde. Die halten nämlich immer Stand, die rühren sich dort nicht von der Stelle, so wie man halt diese ägyptischen Sphinxe kennt, in Stein gemeißelt, so stellt sich die Götte vor, als die Kraft, die auch im Stand hält. Sogar wenn dann später Erdbeben in dieser Welt kommen, also wenn diese Welt öfters erschüttert wird, die halten Stand. Diese Arenen hingegen, die sind ganz luftige Gestalten, also mit ihrem hellen, kreischenden Gesang irgendwo sind das ganz helle. Die werden auch von der Stimme her sehr unangenehm sein, immer wieder. Also das ist einerseits verführerisch, aber auch so, dass man sich denkt, man hält es kaum aus. Die Greife sind die Goldschätze der Erde und eben auch dieses zwielichtige Geistige, das mit dem Gold zusammenhängt, das einerseits Reichtum bedeutet, aber was Verführerisches hat, die bewahren und bewachen das, und die Ameisen sind die, die das sammeln, das Gold. In jedes Brösel, in jedes Ritzchen dringen sie hinein, und weil jedes Bröselein ist wert, es zu besitzen, also die sammeln das. Und Gold ist aber andererseits auch ein Bild für die Weisheit. Das ist halt immer die Frage, ist es Weisheit oder wenn es zu sehr ins Irdische gekehrt wird, dann ist es halt nicht mehr Weisheit allein, sondern nur mehr die Weisheit, wie kann ich selbst für mich im egoistischen Sinne Kräfte an mich ziehen. Also Gold ist auch so ein sehr zwiespältiges Bild für seelische Kräfte. Nicht wahr, wenn zum Beispiel zu drei König die Weisen kommen und das Gold überbringen, dann ist das sicher nicht diese Art des Goldes. Sondern da ist es wirklich ein Bild für die wirkliche geistige Weisheit. Da ist es mehr ein Bild für die zwielichtige Geistigkeit, also die nur im egoistischen Sinne wirkt. Und also mit diesen Gestalten muss ich jetzt also der Mephisto herumschlagen, weil mit diesen antikischen Kollegen kann er ja nicht so gut und mit den Greifen streitet er ein bisschen und das Erinnern gesagt hat, ja, es ist da alles nicht zwar zum Ohr und zum Herzen bringt es nicht, deswegen auch mit du sprich nicht vom Herzen, von dem hast du keine Ahnung, ein lederner Beutel ist das höchstens, was du hast. Gut, in diesem Moment kommt der Faust wieder auf die Szene, kommt und ist fasziniert, was er da alles jetzt sieht. Also wie wunderbar. Das Anschauen tut mir Kriege im widerwärtigen, gewaltige, große Züge und so weiter. Ich ahne schon ein günstiges Geschick. Also er fühlt sich ganz wohl, der Mephisto weniger. Und tatsächlich, mittendrin erlebt er wieder dieses Bild der schönen Mädchen, die in dem Teich sind und dahinter irgendwo im Hintergrund die Helena, die man ahnt. Und er weiß auch, jetzt sind es Träume, sind es Erinnerungen, schon einmal warst du so beglückt. Also er weiß nicht, ist das echt oder ist es Traum? So genau kann er sich noch nicht orientieren, der Faust. Aber er sagt was sehr Interessantes, sein Auge schickt die Bilder dorthin. Und so ist es nämlich beim seelischen Sehen. Wenn ich geistig-seelisch etwas erlebe, ist es nicht so fertig da wie das äußere Sinnliche, dass ich nur halt das Auge hinwenden muss und das ist da, sondern wenn ich seelische Realität erleben will, muss ich eigentlich das Bild schaffen. Und trotzdem ist es eine Realität, die unabhängig von mir ist. Aber ich muss, es müssen Sie sich vorstellen, es ist wie ein Maler, der im Geistigen das Bild hat, aber sichtbar wird es erst dadurch, dass er es malt. Dadurch manifestiert es sich erst. Aber es ist eigentlich geistig, seelisch ist es da. Und erst im Malen wird es aber sichtbar. Also durch die Tätigkeit wird es erst konkretisiert. Es ist interessant, es gibt einen österreichischen Physiker, einen Quantenphysiker, das ist ja mein Fach, der Wolfgang Pauli, ist schon lange gestorben, war aber ganz Nobelpreisträger, alles, war also ein wiffer Mensch, ganz strenger Rationalist eigentlich, ausgezeichneter Mathematiker, aber zugleich durch sein Schicksal irgendwo dorthin gekommen, dass er eine gewisse Art von Hellsichtigkeit entwickelt hat, dass er Bilder erlebt hat. Das ging so weit, dass er sich schon für verrückt gehalten hat und dadurch in Zusammenarbeit kam dann mit dem Psychiater C.G. Jung und gemeinsam mit dem eigentlich die Archetypenlehre von C.G. Jung dann ausgearbeitet hat. Also das heißt, Bilder für gewisse seelische Grundgestalten, wenn man so will, ich weiß nicht, der Mutterarchetyp und alles Mögliche, was der C.G. Jung schildert, wo in Wahrheit dahinter gewisse geistige und seelische Realitäten stehen, die bildhaft erlebt werden. Und der spricht auch davon, also dass die eigentliche Realität nicht in den Gedanken liegt, die wir uns machen, nicht in den Bildern, die wir sinnlich sehen, sondern in diesen Bildern, die wir malend schauen. Ich finde den Ausdruck genial. In den Bildern, die wir malend schauen, dort ist die eigentliche Realität. Und er sagt ganz deutlich, das ist aber nicht nur etwas, was wir seelisch erleben, sondern das sind Kräfte, die auch draußen in der Natur wirken, die in allem wirken. Und unser Denken ist nur ein Abklatsch von dem. Aber die Realität dahinter steckt in diese Bilder. Also in diesem Reich bewegen wir uns jetzt im Faust 2, in diese Gegend gehen wir, in diesen Bildern, die wir malen, schauen, aber die eigentlich die tiefere, die konkretere Realität sind, ist das da, was wir angreifen können. Also das ist auch die Meinung Goethes und warum er das macht. Und aber wie jetzt zu dieser Helena gelangen? Also Faust strebt ja nach dieser Helena. Jetzt sieht er wieder diese Vision. Die Sphinxe belehren ihn ja, also weil die Sirenen sagen, ja wir können da nicht weiterhelfen, die Greifers, die krächzen sowieso nur irgendwie herum, also die geben ihm auch keine vernünftige Anregung. Die Sphinxe sagen, ja von uns kannst du es auch nicht erfahren, du musst dich zu Chiron begeben. Chiron ist der Kentaur, der edelste aller Kentauren. Kentauren, wissen Sie, sind diese Gestalten halb Mensch, halb Pferd. Eine sehr interessante Geschichte, weil das Pferd hängt mit der Intelligenz des Menschen zusammen. Rudolf Steiner sagt einmal, in der Natur sind die Pferde zu dem Zeitpunkt entstanden, als der Mensch begonnen hat, die Intelligenz zu entwickeln. Dann, das ist der Zeitpunkt, wo sozusagen die Pferde entstanden sind. Und die sind sozusagen das äußere Gegenbild dazu. Und die Kentauren sind etwas, was noch dazwischen steckt irgendwo. Also das ist noch vor dem Moment, bevor sich das ganz getrennt hat. Also man muss sich vorstellen, aus dem Kentauren löst sich vorhin der Mensch dann das Ganze heraus und irgendwo bleibt dann das Pferd zurück. Das ist also eine Stufe der seelischen Entwicklung. Man darf sich das natürlich nicht so äußerlich vorstellen. Sie denken, irgendwann hat es plopp gemacht und das hat sich in zwei Teile gespalten. Also es ist ein seelisches Bild, aber für Kräfte, die sich geteilt haben. Weil eigentlich die Pferde eine ungeheure instinktive Intelligenz haben, ihren Weg zu finden, sich zurechtzufinden. Das ist nicht bewusst halt. Aber es ist drin. Und wir als Menschen können uns das bewusst machen. Wir haben das sozusagen hereingenommen in unser Wesen. Beim Pferd ist es so irgendwie ums Pferd herum, wenn man so will, lebt noch draußen. Also zu diesem Chiron musst du hin. Naja, tatsächlich begegnet Faust dem Chiron und will ihn nach der Helena befragen. Ja, der Chiron bleibt aber nicht stehen, der galoppiert weiter. Also wenn du willst, dann kannst du aufsitzen bei mir, aber stehen bleiben tue ich nicht. Also ich galoppiere weiter. Gut, der Faust springt auf das Pferd und ist also ganz fasziniert, dass er den Chiron erlebt, den edelsten aller aller Kentauren, weil die meisten Kentauren waren ziemlich triebhafte Gesellen in Wahrheit, also ziemlich wilde, klar, weil noch sehr viel Tierisches in ihnen ist. Aber so ein ordentlicher Mensch, da steckt so Triebkraft dahinter. Also der war der Edelste und verfügt auch über Heilkräfte, über sehr starke. Und er sagt so ganz nebenbei auch, ja, ich habe ja auch die Helena auf meinem Rücken schon getragen. Das ist ganz faszinierend, also bin ich schon beglückt, solch ein Wesen, und jetzt trägst du die Helena auch noch und sagt, ja, also du trugst in der Vergangenheit, heute habe ich sie gesehen und sie ist so schön und sagt, ja, du brauchst Medizin, lieber Freund, beruhig dich. Ich weiß jemand, der könnte Medizin, ich will dich zur Manto, zur Seherin Manto, die kann dich mit Wurzelkräften heilen. Dann der Frau sagt, oh, nix, sie heilt, will ich nicht sein, nein, sie ist mächtig. Springt also ab, aber begegnet tatsächlich der Manto. Und die ruft ihn jetzt in ihr Reich hinein. Und zum Schluss nämlich in ein noch tieferes geistiges Erleben führt sie ihn hinein. Sie führt ihn nämlich dorthin, wo sie einst den Orpheus eingeschwärzt hat, dieses Ausdruck. Also in eine ganz tiefe Einweihung führt sie ihn hinein. Und sie sagt noch, also komm herein, den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Das macht nämlich den Menschen aus. Das ist das, was das Ich kann. Das macht nämlich das möglich, was rein rational unmöglich ist. Weil eben dieses Schöpferische hineinkommt, das etwas schafft, was noch überhaupt nicht da war. Etwas ganz Neues, was ins Spiel kommt. Dadurch kann man das, was aus dem bereits Gegebenen unmöglich scheint, doch möglich machen. Also das ist ein ganz wunderbarer Satz. Den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Und das begehrt der Faust. Das ist sein Streben eigentlich. Nach dem strebt er immer weiter und immer weiter. Ja, und damit verschwindet der Faust jetzt im Reich der Manto und ward zunächst einmal nicht mehr gesehen. Faust ist jetzt zu Skulptor, ich habe jetzt eine längere Pause, Faust ist weg hier und da hüpft wieder als andere Gestalt vielleicht herum noch, wenn wir Personal sparen. Aber Faust spielt jetzt keine Rolle, der Mephisto muss sich jetzt mit seinen antikischen Kollegen herumschlagen und mit den ganzen Seelenkräften, die da notwendig sind, nämlich um endlich aus diesem Homunculus ein wirkliches Menschlein zu machen, also dass der endlich verkörpert werden kann. Und der Homunculus in seinem Gläschen tanzt weiter, und der ist jetzt gerade zwei Philosophen auf der Spur, die ihm vielleicht weiterhelfen können. Die zwei Philosophen nämlich streiten oder debattieren darüber, wie das Leben entstanden ist. Der eine ist der Philosoph Thales, der sagt, also alles ist aus dem Wasser entstanden. Und der andere ist der Anaxagoras, der meint, also alles ist aus dem Luftelement entstanden, aus den leichten Elementen entstanden, und alles ist sanft entstanden, umgekehrt. Der Thales meint, also alles, die ganze Natur, die Gebirge, alles wurde aus dem Wasser, aus der Feuchte, ganz sanft gebildet. Der Anaxagoras sagt, na, das ist alles mit vulkanischer Gewalt entstanden. Also da streiten sie, war übrigens zur Zeit Goethes so ein naturwissenschaftlicher Streit. Da gab es die Neptunisten und die Plutonisten. Die Neptunisten, Neptun ist der Gott des Meeres, das waren die, die gesagt haben, also alle Gesteine sind letztlich aus den Feuchten entstanden und sozusagen als Sedimentgesteine haben sie sich ausgeschieden aus den Feuchten. Und die Plutonisten, Pluto hat was mit den unterirdischen Kräften zu tun, die haben gemeint, also alles ist durch vulkanische Tätigkeit entstanden. In der Geologie ist man dann immer mehr in Richtung des Vulkanismus gegangen, also sprich Plutonismus gegangen, obwohl das immer auch die Frage ist, wie weit das alles hundertprozentig stimmt und ob die erste Phase der Erdentwicklung wirklich schon so vulkanisch war. Also es ist eine sehr interessante Frage. Also von denen versucht der Homunculus etwas zu erfahren, und das heißt, es geht darum, wenn ich die Entstehung eines einzigen Menschen verstehen will, ich brauche einmal zumindest die ganze Erdentwicklung, muss ich verstehen. Sonst verstehe ich nicht, wie ein einziger Mensch entstehen kann. Also nur da bei der Eizelle oder so anzufangen und bei der Samenzelle, es reicht nicht. Ich brauche die ganze Erde dazu. Das heißt, ich muss einmal wissen, welche Kräfte bewegen und gestalten die ganze Erde. Weil der Mensch ist eigentlich aus der ganzen Erde herausgeboren, in gewisser Weise. Darum fängt der Homunculus dort an. Das ist das Geniale, was Goethe spürt, dass die ganze Natur zusammengehört. Und das sagt auch der Homunculus schon vorher im Laboratorium, sagt er. Künstliches verlangt geschlossenen Raum. Er ist dieses künstliche Seelenfremde, was in dem Glasgefäß noch drinnen sein. Natürlichem genügt das Weltall kaum. Das heißt, alles, was Leben, was Natur ist, da ist der ganze Kosmos beteiligt. Und ein Pflänzchen könnte nicht sein, wenn nicht der ganze Kosmos wäre. Wenn nicht die Sonne wäre, die Planeten wären. Das alles muss da sein und genauso sein, wie es ist, damit nur das einfachste Pflänzchen entstehen kann. Und erst recht, was muss alles da sein, dass ein Mensch entstehen kann. Also ich muss die ganze Natur zusammennehmen. Und ich muss verstehen, also diese Kräfte, die die Erde bilden, daher kommen jetzt Erdbeben ins Spiel, die die Erde heben und senken, die ein Gebirge aufwälzen. Also der Mephisto muss jetzt sich durch ziemlich unwegsames Gelände durcharbeiten, weil alle Augenblicke entsteht wo ein Berg und der wird noch verformt und da muss er durchstolpern. Also der Mephisto erlebt das alles deutlich durch. Und er begegnet dabei auch Kräften, die seelisch nicht so sauber sind. Die unterirdischen Kräfte sind nämlich nicht so ganz rein. Das ist auch so ein bisschen die Botschaft dabei. Wir brauchen die ganze Erde, aber es sind darin auch dunkle Kräfte, hässliche Kräfte, wenn man so will, die die Seele nicht schön machen, sondern die sie, wenn man so will, egoistisch machen. Aber hätten wir diese Kräfte nicht, nie könnte sich ein einzelner Mensch bilden. Stellen Sie sich vor, unser Seelisches wäre ganz altruistisch, dann würde es sich über die ganze Welt verstrahlen. Und wir könnten gar nicht mehr als Einzelmensch leben. Wir müssen irgendwas zusammenziehen, was einmal unseres ist. Wir brauchen das. Also das heißt, dass wir überhaupt auf Erden leben können, brauchen wir ein gewisses Maß an egoistischen Kräften. Und das sind aber trotzdem düstere Kräfte, weil sie reißen sich aus dem ganzen Seelenkosmos heraus. Aber sie müssen sich herausreißen, weil sonst könnte man nicht als Einzelmensch da stehen, sonst wären wir alle ineinander gerührt irgendwo und ja, dann bräuchte ich Ihnen nichts erzählen, weil dann wüssten wir das eh alle gemeinsam irgendwo. Aber keiner von uns könnte als Individualität sich seiner selbst bewusst werden. Also wir brauchen diese Vorbereitung und da sind also ganz dunkle Kräfte, da sind zum Beispiel die Lamien. Die Lamien sind so Vampirweiber, wenn man so will. Also blutsaugende weibliche Wesenheiten. Blut ist, wie Sie aus Faust 1 vielleicht noch wissen, ein ganz besonderer Saft. Das Blut ist nämlich das, was am unmittelbarsten Ausdruck des menschlichen Ich ist. Ich ist das der Gegenpol zum Ego, zu den egoistischen Kräften. Also das ist das Gegenteil. Diese egoistischen Kräfte, die saugen, aber die wollen von dem Ich was sich holen. Die wollen das eigentlich aussaugen, weil die egoistischen Kräfte immer alles an sich heranraffen wollen. Die wollen also das Ich aussaugen und es schwächen natürlich dann auch auf gewisser Weise. Also diese Lamien machen sich an den Mephisto jetzt heran. Interessanterweise an den Mephisto. Also nicht der Faust. Der Faust spielt in der ganzen klassischen Walpurgisnacht jetzt keine Rolle mehr. Der ist in ein tieferes Reich eingedrungen, weil das aber nicht geschildert wird. Zumindest jetzt an dieser Stelle nicht geschildert wird. Man kann in gewisser Weise sagen, es wird geschildert dann später, wenn Faust in den himmlischen Bereich eingeht. Aber da haben wir noch gewisse Zeit. Und diese Zeitebenen, man kann sie nur nacheinander schildern, in gewisser Weise überschneidet sich das teilweise. Also es ist vieles gleichzeitig. In gewisser Weise ist das, was sich im Himmel abspielt, auch anzusehen als gleichzeitig mit dem, was der Mephisto nur auf einer niedereren Ebene, eben dieser mehr egoistischen Seelenkräfte erlebt. Währenddessen erlebt Faust schon eine ganz andere Ebene. Also das ist, diese Bilder sind sehr vieldeutig. Dann stößt er also noch auf andere Gestalten, auf die Phorkiaden. Die Phorkiaden, das sind überhaupt ganz hässliche Gestalten, sind also Schwestern der Schicksalsgöttinnen irgendwo, aber eine ganz düstere Variante davon. Und sie sind einäugig, sie haben sogar gemeinsam nur ein Auge. Ein Auge und einen Zahn haben sie gemeinsam. Also, das ist eine sehr sparsame Variante sozusagen. Der Mephisto ist aber ganz entzückt, sie zu sehen. Also das sind Gestalten nach seinem Geschmack, die sind so seinem Verständnis entsprechend. Die Phorkiaden sind von ihm auch ganz angetan, weil er sie irgendwie hübsch und interessant findet. Das passiert ihm wahrscheinlich selten. Also irgendwie kommen sie zusammen und vereinigen sich irgendwie miteinander und das sagt zum Schluss, weil jetzt der Mephisto sozusagen auch ein Auge spendet und auch ein Zahn spendet, also jetzt haben sie das gemeinsam mehr, also sie sind alle glücklich, die Phorkiaden, die sind also wirklich ganz, ganz hässlich. Ja, dann wird es noch wunderlicher, es kommen jetzt andere Kräfte, es kommen die Kräfte, die im Wasser walten, also die ganzen Meeresgeister kommen jetzt, allen voran der Nereus, das ist also ein, naja, wie kann man sagen, ein Meereselementarwesen und ein König dieser Meereselementarwesen. Er ist nämlich der Vater der Doriden. Die Doriden sind, kann man sagen, Elementarwesen des Wassers. Und da gibt es eine ganze Menge andere. Die sind also notwendig. Die sind jetzt ganz wichtig, dass dieser Mensch entstehen kann. Also zuerst diese ganz dunklen, erdhaften Kräfte, wenn man so will, jetzt die wässrigen Kräfte, die wichtig sind und die aber geistig zu nehmen sind. Und mittlerweile der Homunculus ist also jetzt in Begleitung der beiden Philosophen, vor allem dann des Thales, der zieht sich weiter, danach sagt er, zieht sich irgendwann später zurück, aber der Thales geht weiter und begleitet den Homunculus und sagt, ja, wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen jetzt irgendeinen Gott, irgendeinen Geist, der sich mit den Verwandlungskräften, mit den Metamorphosekräften auskennt, weil sonst zerrinnt uns die Gestalt immer wieder. Wir brauchen jemanden, der Gestalt verwandeln kann, und das ist der Proteus. Proteus ist also der selber immer jeden Augenblick eine andere Gestalt annimmt. Einmal erscheint er als Delfin, dann als Mensch, als irgendwas, also er verwandelt sich, er ist nicht zu fassen. Kaum glaubt man hat ihn, ist er schon wieder an einer anderen Stelle und erscheint als ganz anderes Wesen. Also er ist eigentlich die Summe all dieser Naturformen, die es gibt, wenn man so will. Proteus ist der Erste eigentlich. Also das heißt die Urform, wenn man so will, die noch ganz wandelbar ist, aber kaum zu fassen ist. Das heißt, also mit dem Proteus ist es sehr schwierig, den zu fassen. Aber dort müssen wir hin, weil seine Kräfte brauchen wir. Dann kannst du weiterkommen. Und der Meergott Nereus ist es eben, der sich dorthin schickt. Der sagt, ja, also bei mir überhaupt stört mich nicht, weil ich erwarte heute die schönste meiner Töchter, nämlich die schöne Galatee, soll kommen. Und die schöne Galatee ist so ein Ort Abspiegelung der Göttin Venus, die noch schönere ist, aber die hat sich zurückgezogen und ihre Stelle hat jetzt die Galatee eingenommen. Also das heißt, es ist eine Stufe irdischer geworden. Die Göttin Venus ist eine Stufe höher, die schöne Galatee ist fast dasselbe, aber in irdischerer Form, irdisch-wässriger Form, wenn man so will. Und er sagt, also stört mich nicht, geht zu Proteus, frag den Wundermann, wie man entstehen kann. Na gut, also Thales und Homunculus machen sich auf zu Proteus und der kommt auch wirklich, wird irgendwo wahrscheinlich durch den Saal kommen und mal hier schreien, also er ist kaum zu fassen. In sehr bunt schillerndem Gewand kommt er und der nimmt sich also jetzt des Homunculus an und spricht von dem Gestaltverwandeln, eben nimmt ihn auf den Rücken als Delfin und so weiter. Und dazwischen tauchen aber noch ganz andere Kräfte auf, die notwendig sind. Weil ohne gewisse Götter geht es auch nicht, weil von das wir jetzt sprechen sind, wenn man will, Elementarwesen. Das ist noch nicht die höchste Ebene. Es hat zwar jedes dieser Elementarwesengruppen seinen König, das ist schon was Höheres, aber noch was Höheres brauchen wir. Wir brauchen Götter, die für das Entstehen und Vergehen zuständig sind. Und diese Götter sind die Götter, die in Samothrake verehrt wurden, das sind die heiligen Kabiren. Die Kabiren heißen. Es gab also dort eine große Mysterienstätte, es gibt jetzt noch einen Tempel, der von den Ruinen enthalten sind, weil es eine große Einweihungsstätte im antiken Griechenland. Und dort hat man verehrt eben diese Götter, die den Menschen eigentlich die Gestalt geben, die Leibesglieder des Menschen entwickeln, verstehen es. Nämlich die Frage, wie viele gibt es? Es sind zunächst einmal drei. Weil diese Doriden, die Meereselementarwesen sehen, also diese Kabiren jetzt kommen. Also, und als sie kommen mit den Kabiren, also diese anderen Wesen, die das mitbringen, sagen also drei haben wir mitgebracht. Der vierte wollte nicht kommen. Er sagte, er sei der Rechte, der für sie alle dächte. Aber jetzt eine Frage, was sind diese drei Kabiren und dann gibt es noch den vierten. Das ist schwer zu kapieren mit diesen Kabiren. Naja, was haben wir, dass überhaupt Leben entsteht? Totes allein genügt nicht. Es muss das Leben dazukommen. Das ist was Eigenes. Das eins ist fürs Physische zuständig, eine der Kabiren. Für das rein Tote, also für das Mineralische, wenn man so will. Ein zweiter dieser Kabiren ist für das Leben zuständig, für die Kräfte des Lebens. Aber wenn es bloß Leben geht, dann ganz wunderschöne Blumen, aber die haben noch kein wirkliches seelisches Erleben. Ein Innenleben haben sie nicht, sie leben nach außen, in ihren Gestalten, in ihren Formen. Seelisches formt nach innen, im Bewusstsein. Das kommt als drittes dazu. Dann sind wir im tierischen Bereich, in Wahrheit. Das ist das, was die Tiere können. Ein Regenwurm noch ziemlich wenig, eine Schlange auch noch nicht sehr viel. No, wenn es dann nicht so ein Elch oder was wird, oder ein Löwe, da tut sich schon einiges. Aber Mensch ist es noch nicht. Also mit den dreien könnten wir vielleicht jetzt bereits den Homunculus zu was Tierischem machen, aber Mensch werden kann er damit noch nicht. Da ist der vierte notwendig, der aber noch nicht mit wollte. Der bringt nämlich das menschliche Ich. Der bringt die Ich-Kräfte. Darum heißt es auch, Er ist der Rechte, der für sie alle dächte. Das Denken hängt damit zusammen. Das bewusste Denken, über das die Tiere nicht verfügen. Was nicht heißt, dass die Tiere oft sehr gescheit handeln, aber sie sind sich dieser Gescheitheit nicht bewusst, sondern es ist Instinkt. Also das ist die Naturintelligenz, dass sich die in einem Einzelwesen bewusst wird, dazu gehört das Ich. Das ist also der vierte der Kabiren. Und jetzt ist aber noch nicht aus. Sind eigentlich ihrer sieben. Wo sind sie geblieben? Ja, sind im Olymp zu erfahren. Das heißt in der geistigen Welt. Der Olymp ist die geistige Welt, der Himmel, wenn man so will. Und an der Spitze des Olymps, dort sitzen die Götter, die olympischen Götter. Also dort sind sie zu finden, die restlichen drei. Die entstehen nämlich dann, wenn der Mensch anfängt, sein seelisches selber zu verwandeln, und zu etwas Selbstgeschaffenem zu machen. Nicht das, was er einfach durch die Vererbung oder so bekommen hat, sondern sein eigenes zu schaffen. Dann ist was Neues entstanden, das ist was Höheres. Das ist nicht das Seelische, das er naturhaft bekommen hat, sondern ein Selbstgeschaffenes. Das ist eigentlich, das wäre das reine Seelische, was der Faustkönig sucht. Das ist es, diese nicht mehr naturhafte Seele, die beim Gretchen unschuldig ist, die bei den Tieren oder bei den Vorgejagten das Gegenteil von unschuldig ist, aber beides eigentlich noch sehr naturhaft ist. Die höhere Seele, wie die Helena oder so, die hat eine, die sie durch ihr Ich in die Hand bekommen hat. Anthroposophisch gesprochen hieß es, dass sie hätte Geist selbst entwickelt, aus dem Seelischen heraus, aus dem Astralischen heraus. Das ist also einer der kleinste dieser drei, die nicht mitgekommen sind. Na, und dasselbe ginge weiter, das ist aber dann eine weite Perspektive, wenn wir so gerade das Leben in uns bewusst in der Hand hätten. Stellen Sie sich das vor, wir könnten unsere Lebenskräfte bewusst handhaben. So müssen wir froh sein, wenn es funktionieren, wenn wir krank sind, funktioniert es ein bisschen weniger und müssen kämpfen, aber wenn wir das bewusst handhaben könnten, bewusst erleben könnten auch. Das wäre eine noch viel höhere Stufe. Also so weit geht es eigentlich im Grunde in Faust gar nicht. Der ist froh, wenn er diese erste Stufe mit dem Seelischen irgendwo erklingt. Also das wäre sehr weite und die allerweiteste wäre, wenn wir bis ins Physische bewusst wirken könnten. Das heißt, wenn wir bewusst uns unseren eigenen Körper bauen könnten, dann sind wir voll und ganz Mensch geworden im Grunde. Dann sind wir ganz fertig. Also das heißt, wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben noch eine weite Perspektive vor uns. Wir stehen so in der Mitte, sind froh, dass wir jetzt einmal das Ich haben und ein bisschen anfangen, Geist selbst zu entwickeln. Das heißt, dieses reine Seelische, das aus dem Geistigen, das Ich selbst individuell geschaffen ist. Das nicht nur uns verliehen ist, sondern das unser eigenes geworden ist. Also das ist das, was Faust sucht. Also daher kommt jetzt diese Szene mit den Kapieren, die sind ganz wichtig. Sie werden eigentlich dargestellt, werden sie durch interessante Gestalten, so wie es auch in Samothrake irgendwo war. Man kann ja solche Götter nicht wirklich sinnlich sehen oder so, aber Rudolf Steiner schildert, wie in den Mysterien dort diese Götter so heraufbeschworen wurde, dass man also als Weihrauchgefäße hatte und in diesen Weihrauch hinein mantrische Formeln gesprochen hat. Und dann haben sich also gewisse Gestalten gebildet und in denen hat man dann erlebt, diese Götter. Da hat man diese gestaltbildenden Kräfte irgendwo erlebt. Und es gab eben drei solcher Gefäße. Und drei solcher Gefäße werden wir auch auf die Bühne stellen. Die schauen aber ganz grotesk aus. Wir haben uns bewusst, also es gibt von Steiner einen tollen Entwurf dafür, die haben wir aber nicht. Wir haben aus Papmaché irgendwas anderes, die werden eher lustig ausschauen. Macht nichts. Also weil es ist ja alles auf dem Weg. Also die schauen eher grotesk aus. Sie sind nicht schöne, edle Gestalten in Wahrheit, sondern eigenartige Gestalten. Und eben nur Gefäße. Gefäße. Das heißt, wenn das Wirkliche fertig ist, würden diese Gefäße in Wahrheit zerbrochen werden. Wenn sie dann was Eigenes geworden sind, dann wäre es als Realität, als Eigenständige da. Es ist also nur ein Hilfsmittel eigentlich. Aber eins, das notwendig ist, dass sich dieser Homunculus verkörpern kann. Gut, es ist dann von den Telchinen die Rede. Die Telchinen sind so halbgöttliche Schmiede, wenn man so will, die als erste Götterbilder in menschlicher Gestalt geschaffen haben. Die treten jetzt auch auf, die haben sie in Erz gegossen, so heißt es. Also die hatten als erste ein Bewusstsein für die menschliche Gestalt, für die rein menschliche Gestalt. Die haben nur einen kurzen Absatz, also wenn man das so einfach hört, kennt man sie nicht aus, weil die jetzt kommen, sie sprechen sehr fest und sehr eisern, aber in Wirklichkeit haben sie eine große Bedeutung, weil die Griechen waren sich dessen bewusst, wenn sie schauen, Ägypten, die stellen die Götter noch ganz anders dar, da haben die Götter noch Tierköpfe. Das heißt, Göttliches ist etwas, das sie angesehen haben, das ist vergleichbar der Gruppenseele der Tiere, der Löwen oder der, weiß ich was, Hunde, Wölfe, alles Mögliche, Schakale, Vögel von mir aus, also irgendwas. Die Griechen waren die Ersten, die auch die Götter in menschlicher Gestalt dargestellt haben. Also das heißt so viel, wie das Göttliche zieht in den Menschen ein. in gewisser Weise. Während das vorher wirkt, das Göttliche, weil nämlich das, was die Instinkte der Tiere steuert, das hat man eben aufgefasst als die Gruppenseele der Tiere. Da wirkt es aber nicht im einzelnen Tier, sondern in der ganzen Gruppe, in den Löwen, in den Stieren und so weiter. In der ganzen Herde lebt es drinnen, aber nicht in einem einzelnen Mensch. Und daher hat man die Götter gezeigt, also mit Stierkopf zum Beispiel, wenn es die Stiere, wenn es der Gott ist, der die Stiere leitet, der die Weisheit hat, die in einer Stierherde lebt. Und die ist gewaltig im Grunde. Weil nicht Intelligenz in unserem Sinne, aber trotzdem eine gewaltige Weisheit, müssen Sie sich denken, also dass solche Tiere leben und überleben können und reagieren auf Dinge, wo wir mit unserer Wissenschaft noch lange nicht drauf gekommen sind, was sie erkennen irgendwie. Da stecken also diese Tiergötter, wenn man so will, dahinter. Aber jetzt das alles in einen Menschen hineinpacken. Also die Telchinen sind die ersten, die Götter in menschlicher Gestalt darstellten. Der Proto ist im Hintergrund geistert wieder herum und lästert zwar ein bisschen über die Delfinen. Ich weiß auch, das war noch alles nichts wert, das ist alles wieder längst zerstört, was ihr gemacht habt. Also mich müsst ihr fragen, wie es weitergeht. Und er zieht also jetzt weiter mit dem Homunculus. Der Nereus spricht davon, dass jetzt die schöne Galatea in ihren Muschelwagen immer näher und näher kommt. Also es wird das Geschehen immer bewegter. Und dann mit einem großen Feuerball zerspringt das Glas des Proteus. Es zerschellt der Muschelwagen der Galatee, weil der Proteus hat mittlerweile den Homunculus bis dorthin hingeführt zur Muschelschale der Galatee. Da zerspringt das Glas, die Flamme kommt heraus, gewaltiges Feuer und die Szene löst sich auf. Die Szene löst sich auf, die Gestalten verschwinden langsam, verwandeln sich. Sie werden sehen, es geht gleich über in den dritten Akt, das ist das Ende des zweiten Aktes. Also ich sage Ihnen gleich, Sie müssen bis zur Pause Geduld haben. Noch immer keine Pause. Die jetzt auch noch nicht. Es geht nämlich direkt weiter. Man könnte hier schon theoretisch eine Pause machen, aber dann ging hier der Zusammenhang verloren. Denn jetzt passiert was Interessantes. Man hat hinten schon so ein bisschen gesehen, die schöne Galatee, sehr undeutlich. Jetzt kommt langsam eine Gestalt hervor, die Gestalt der schönen Helena. Die hat sich nämlich jetzt verkörpert und die ist jetzt wirklich in körperlicher Gestalt da. Aus den Elementen geschaffen. Das heißt, es ist eigentlich geschildert worden, wie sich ein Mensch, das heißt in Wahrheit der Homunculus ist das Seelische der Helena in Wahrheit. Und das, aber nur als rein Seelisches hat sie noch keinen Körper, den musst du suchen und da brauchst du die ganzen Elemente dazu. Die, am Schluss, also bevor das Ganze zerstört, heißt es also geheiligt seid ihr Elemente, Element ihr alle vier, also die alle vier müssen zusammenwirken. Dass der Mensch in körperlicher Gestalt entstehen kann. So, Auflösung. Helena kommt langsam und es beginnt sich ein Chor gefangener Trojanerinnen zu formieren. Der formiert sich interessanterweise aus den Gestalten, die vorher die Elementarwesen waren. Die haben nur ihre Quandung an, ziehen jetzt langsam irgend so was Griechisches drüber, bewusst offen an der einen Seite, dass man immer noch das Elementarwesen durchsieht. Das sind nämlich zwar auch Menschengestalten, aber die sind nicht so ganz menschlich geworden. Da blitzt nur immer irgendwo das Elementarwesen durch. Es wird nämlich dann bedeutsam sein am Ende dieses dritten Aktes, der jetzt beginnt. Aber die Helena, die ist wirklich ganz Mensch geworden. Die steht also jetzt da und ist in der Situation, also sie ist von ihrem Gatten befreit worden aus Troja, gab ja eben den Trojanischen Krieg, Troja ist gefallen, die Helena wurde befreit und wurde zurückgebracht und sie schildert halt jetzt also, wie das ist, also und sie weiß nicht genau, wie ihr der Gatte gesonnen ist, ob er gut gesonnen ist oder nicht, oder ob er ja Vorwürfe macht, vielleicht, dass sie mit dem Paris zusammen war, das weiß er nicht, er war schweigsam die ganze Überfahrt. Und sie sagt, dann bin ich in den Palast zurückgekommen, der jahrelang verlassen war, weil ja der Menelaos war ja auf Kriegszug gegen Troja, sie selber war auch nicht dort, also in diesen verlassenen Räumlichkeiten hat sie nur eine merkwürdige Gestalt, eine hässliche alte Frau oder sowas gesehen, die sie angeschaut hat und die eigentlich dort gar nicht hingehört. Und jetzt wagt sie sich sogar heraus. Eine hässliche Gestalt, hässlich wie die Vorgeladen, von denen ich Ihnen erzählt habe, kommt hervor. Das ist niemand anderer als unser Mephisto, der jetzt zur Phorkiade geworden ist. Phorkias nennt er sich jetzt, und ist also selber Urbild der Hässlichkeit. Wir haben also den Kontrast, die schöne Helena, und das Kontrast daneben, das Urbild der seelischen Hässlichkeit. Also die stehen nebeneinander. Das ist ganz wichtig, also das wird immer diesen Kontrast auch zeigen. Weil er sich bewusst war, also, wenn ich nur vom Schönen, Schönen, Schönen und Erhabenen spreche, dort sind wir noch lang nicht. Wir haben immer den Begleiter. Immer der Schatten ist auch immer da. Der muss dabei sein. Und die Phorkias, oder der Phorkias, die Phorkias, man weiß es nicht so genau, das ist eigentlich so ein fast geschlechtsloses Wesen. Es wird sogar erwähnt, also zum Schluss sagt der Mephisto sogar bei der Verwandlung, bei dieser Phorkias-Szene, sagt er zum Schluss, man schilt mich nun, o Schmach, Hermaphroditen. Also ein zweigeschlechtliches Wesen, oder jedenfalls das beide Geschlechter in sich trägt irgendwo, oder nicht differenziert ist, genau. Also das steht jetzt da und Helena schildert also weiter, dass sie nicht weiß, wie der Gatte gesonnen ist, er hat nur befohlen, also ein Opfer soll ausgerichtet werden, es soll also ein Opfer begangen werden. Phorkias Mephisto fragt, naja, und was soll das Opfer sein? Nicht bezeichnet es der König, er hat es ja noch nicht genannt, was geopfert werden soll. König, du bist gemeint. Ich und diese, also der ganze Chor auch noch, natürlich gleich weh und jammer schrecklich. Die Helena ist nicht so leicht zu erschüttern, also gut, sagt sie, aha, gut, also der will mich opfern. Was tun wir jetzt? Weißt du irgendeinen Rat? Ja, im Niederland gibt es eine Burg, eine feste Burg. Und dort hat sich ein kühnes Geschlecht angesiedelt. Man nennt es zwar Barbaren, aber in Wirklichkeit sind die viel kultivierter als die Griechen. Weil die Griechen, bitte, da waren manche menschenfresserisch sogar vor Troja, also die haben sogar Feinde verspeist. Also bitte, diese sogenannten Barbaren sind viel edler und dort gibt es also einen Herrscher, die hatten nämlich 20 Jahre Zeit, das dort aufzubauen, während der Menelaos auf Kriegszug war. Dort könntest du dich hinflüchten und ich kann dich führen. Und die Helena fragt noch, ja, ist. Also gibt es einen Herrscher dort? Ja, ja, gibt es. Und wie sieht er aus? Na ja, nicht übel, sagt der Mephisto. Mir gefällt er wohl. Gut, also Alte, geh voran. Also Mephisto führt sie hin und die Szene wird jetzt düster. Die Burg ist ganz interessant. Die Burg ist sehr interessant, weil sie ist spiegelglatt, so fest, keine Fuge, selbst der Gedanke gleicht. Selbst der Gedanke gleitet da. Das hat irgendwas zu tun mit unserer Burg da oben. Nämlich in Wahrheit. Also es ist auch keine äußere Burg. Es ist die Burg, wo wir also dann das Bewusstsein auch entwickeln. Also die wir halt brauchen, um unser Bewusstsein zu entwickeln. Dort führt er sie hin, die Helena. Weil zur Seele gehört das Ich dazu, dass sich seiner selbst bewusst wird. Und das wird sich halt am stärksten einmal durch dieses Instrument zunächst bewusst. Also durch diese Burg, die so spiegelglatt ist, wo der Gedanke abgleiten kann. Ja, plötzlich sind sie in der Burg drinnen. Und wer taucht auf als Herrscher der Burg? Faust. Faust ist der Herrscher dieser Burg. Jetzt in anderer Kleidung, also ganz in Schwarz gekleidet, jetzt in so kriegerischer Rüstung irgendwo und empfängt die Helena, nach der er ja besucht hat, empfängt sie also mit großer Verehrung, aber zugleich an der Kette führt er seinen Turmwächter Lynkeos herein. Der Turmwächter Lynkeos ist nämlich der, der am Ausguck sitzt, weil der hat so gute Augen, dass er da alles erspähen kann. Und er hat die Helena nicht angemeldet, die herankam. Und daher ist eigentlich sein Leben verwirkt, weil ich, Faust, konnte jetzt nicht einen ehrenvollen Empfang ausrichten für die Helena. Also, aber bitte, sagt er, nicht mir gebührt es, ihn zu richten, Helena, ich übergebe dir das Richteramt. Und sie sagt, ja, also, ich übe das wichtigste Amt des Richters, den Beschuldigten zu hören, lässt also den Lynkeos sprechen. Und der sagt, er war so fasziniert von ihrer Schönheit, dass er vergessen hat, das Signalhorn zu blasen. Also, und die Helena sagt, ja, also es ist ja schrecklich, alle Männer verwirre ich einmal, zweimal, dreifach, vierfach, also ich das Übel, das ich selber brachte, kann ich nicht bestrafen, lass den Unschuldigen frei. Naja, gut, der Faust folgte, lass den frei, ist selber ganz erstaunt, weiß nicht, wie ihm geschieht, und sagt, ja, selber muss ich mich deiner Herrschaft unterwerfen. Also, weil du machst wahrscheinlich die Getreuesten, verwirrst du mir alles. Ich denke schon, mein Herr wird dir gehorchen, alle sind geblendet von dir, also ich werfe mich selber auch dir zu Füßen. Und sie nimmt ihn bei der Hand und sagt, ja, steh auf und komm an meine Seite und gemeinsam wollen wir herrschen. Und die Helena ist aber ganz fasziniert von der Sprache des Lynkeos, interessanterweise. Also eine Sprache, die nicht die griechische ist. Die Griechen waren immer so stolz auf ihre Sprache. Die wissen vielleicht, das Wort Barbar heißt eigentlich Stammler. Also sie haben alle anderen Völker als Barbaren angesehen, weil die sprechen ja nicht ordentlich. Nur das Griechische, das edle Altgriechische, ist eine schöne Sprache. Für die Helena ist jetzt die Sprache, die der Lynkeos spricht, eine andere. Man kann vermuten, dass es irgendwo in die Richtung der deutschen Sprache geht. Ob die wirklich schöner ist als die griechische, weiß nicht, sie ist jedenfalls markanter wahrscheinlich. Schöner ist eine andere Frage, weil das Griechische hat natürlich diese Melodie drinnen, diese Schönheit, die zwischen Sprache und Gesang fast, ich glaube, im Altgriechischen, auch wenn diese Chöre rezitiert wurden oder so, war es ja eigentlich fast ein Gesang. Also ein Mittelding zwischen Sprache und Gesang. Das ist also pure Schönheit, aber vielleicht noch nicht ganz die Gedankenklarheit, die dann und Gedankengründlichkeit, die zum Beispiel in der deutschen Sprache möglich ist. Allerdings Schönheit nicht immer. Also ein Franzose würde versichern, jetzt auf die deutsche Sprache ist schön. Er sagt, vielleicht sie ist interessant oder sonst was, aber schön. Schön ist vielleicht noch die französische Sprache, die fließt irgendwo und tanzt, aber die deutsche Sprache meißelt und hämmert und hat Brüche drinnen. Und das ist alles sehr gewichtig und massiv. Aber bitte, der Helena gefällt es halt. Und sie sagt sogar zum Faust, also bitte, wie spreche ich auch so schön? Und der Faust sagt, naja, am einfachsten ist, wir üben es gleich, die Wechselrede lockt es hervor, ruft es, lockt es hervor, also wir fangen gemeinsam zu sprechen an und kommen einander immer näher, also muss ich schon die Herzen drüber fliegen. Und naja, klar, also das Ich und die Seele kommen einander jetzt sehr nahe, kehren ja irgendwo zusammen. Ist also ein äußeres Bild für ein eigentlich inneres Erlebnis. Aber sie sind sich schon fast ganz nahe, er weiß schon gar nicht mehr zu sprechen, ich zittere, atme kaum und mir stockt das Wort und sie ist auch schon ganz verwirrt. Mitten hinein, Kriegslärm, weil Menelaos mit seinen Truppen kommt gezogen. Na klar, der lässt seine Helena nicht aus, also der belagert jetzt die Burg. Und der Faust ist jetzt ganz irritiert und sagt, also widerwärtige Störung und so weiter. Also drängt ungesäumt von diesen Mauern jetzt Menelaos im Meer zurück. Und gut, also dann Mephisto wird aufgefordert mit den Lynkeos und dann nennt es was und schlagt die zurück. Passiert offensichtlich auch, der Faust und Helena ziehen sich zurück und das ist jetzt eine sehr idyllische Stimmung. Faust schildert die Schönheiten der Landschaft, also es ist ja fast eine paradiesische Landschaft, die schildert, also eine arkadische Landschaft, Arkadien war so das Wunderland der Griechen irgendwo, also wo die Natur auch so schön und rein ist, also von dem schwärmt er jetzt, von diesem Idealbild der Antike und zieht sich dann mit der Helena in die Lauben dieses schönen Landes zurück. Und der Chor, die Mädchen des Chores schlafen inzwischen ein, wahrscheinlich sind sie eingeschlafen, weil der Faust so lang gehört hat. Kann leicht passieren. Also die schlafen auf jeden Fall. Und dann kommt der Mephisto dazu, Phorkias Mephisto, und weckt die Mädchen. Der ist zwischendurch weggegangen, weil er ja den Menelaus zurückschlagen musste. Jetzt kommt er zurück, weckt die Mädchen und schildert ihnen, was da in den Lauben, in den Höhlen dort passiert, wo der Faust und die Helena sind unsichtbar. Weil die haben schon ein Kind miteinander plötzlich, den Euphorion. Also einen allerliebsten Knaben, der also vom Schoß der Mutter zum Vater hüpft und hin und her, also der sehr lebendige Euphorion, also etwas sehr Euphorisches, etwas, also was geboren wird aus der Ehe des Ich mit dem Seelischen, wenn man so will. Also wo das Ich im Seelischen wirkt und das Seelische befruchtet und wo schöpferisch etwas entsteht. Das ist der Euphorion. Das ist das, was jetzt als Neues entsteht. Das ist das schöpferisch Neue, was entsteht. Und das ist was ganz, ganz Lebendiges, was ganz Euphorisches noch. Goethe sagt einmal, dass er mit eigentlich die Poesie gemeint hat. Also als ein schöpferisch Begleiter, er war Dichter, also ist für ihn das besonders das Gebiet, wo er schöpferisch tätig war, also das kommt jetzt heraus. Es ist ein sehr aufgeregter Knabe, dieser Euphorion. Springt ja mit einer goldenen Leier, natürlich ist er unterwegs und hüpft herum. Die Mutter mahnt ihn, dass er also ja nicht fliegen soll, weil das wäre zu viel, dafür ist er also noch zu jung irgendwo, dann könnte er abstürzen. Aber er hüpft halt, und der Vater sagt, ja, in der Erde liegt die Schnellkraft, also nicht kräftig abstoßen vom Boden, aber ja, nicht fliegen darfst nicht. Aber er ist sehr übermütig, der Euphorion, er ist sehr übermütig. Und während also der Mephisto das alles den Mädchen schildert und die schon immer gespannter sind, dann hüpft er schon heraus und umkreist gleich die Mädchen und die stolzen Eltern, Faust und Helena, stehen auch dabei. Aber der Euphorion tobt sich immer wilder aus und findet halt Gefallen an den Mädchen und schnappt sich das Schönste und das genügt ihm aber auch nicht. Er will noch mehr in seiner ganzen Euphorie, er will in den Kampf ziehen, in den Krieg ziehen und Krieg ist die Losung und schließlich der Tod ist das Gebot, also man, also ein großer Held will er auch noch spielen und damit erhebt er sich in die Lüfte, fängt zu fliegen an und das packt er natürlich nicht, sondern stürzt ab wie Icarus. So ist dann der Schrei Icarus, jammer genug und dann stürzt er ab, stürzt also ins finstere Reich hinunter und man hört nur noch aus der Ferne die Stimme des Euphorion: Lass Mutter mich im düsteren Reich nicht alleine. Und das heißt, auch die Helena muss in dieses finstere Reich, in die Unterwelt zurückkehren. Das heißt, er verliert sie schon wieder, der Faust. Damit endet es. Was ihm zurückbleibt allerdings, ist der Königsmann von der Helena. Den behält er. Also einen gewissen Teil an Kräften behält er, weil der trägt sozusagen ihre Kräfte. Dieser Mantel ist eigentlich auch ein Bild für seelische Kräfte. Ein Mantel, den man trägt, ist eigentlich ein Bild für das Seelische. Gerade bei den Griechen oder auch so die Toga, wenn man sie sich da überwirft oder so, das ist ein Bild fürs Seelische. Also das behält er, aber nicht alles eben. Und der Mephisto sagt, ja, halt es nicht gut fest, da zupfen schon Dämonen dran, also an dem Gewand. Gut, er hält es fest, die Helena geht in die Unterwelt, die Chorführerin, die Pantalis heißt sie, geht mit, denn mit meiner Königin zu sein verlangt mich heiß. Die anderen in die Unterwelt wollen wir nicht. Und sie wissen aber, wer Mensch wird, wer ein Ich hat, muss auch einmal in die Unterwelt. Die Pantalis scheut sich nicht davor, sie zerstreuen sich wieder in die Elemente. Und es kommt jetzt noch ein Schlusschor der Elemente, wo sich diese Gestalten wieder auflösen in die Elemente und davon stieben. Und dann ist Pause. Dann ist die die Pause. Die hat man sich dann verdient, also es ist eine ziemlich lange Strecke. Am besten sage ich mal, man lässt einfach die Bilder an sich vorbeiziehen. Also was ich erlebt habe bei den Bildern ist, man spürt dann, dass einen die Bilder irgendwo berühren. Und man muss gar nicht so viel, wenn man während des Zuschauens zu viel verstandesmäßig grübelt, was bedeutet das, dann kommt man sicher nicht nach und man verliert völlig den Faden. Einfach einmal die Bilder erleben, es ist eben einfach diese Bilder, die man malend schaut oder halt in dem Fall malen lässt von uns auf der Bühne, aber malen Sie selber mit an diesen Bildern. Eigentlich müssen Sie durch Ihre Fantasie sie noch ergänzen. Wir haben kein Meer, wir haben keinen Muschelwagen, das haben wir alles nicht. Wir haben nur die Menschen, die das darstellen, mit ein paar Tüchern, die sich bewegen, und der Rest muss in ihnen lebendig werden, dass sie diese Elementarwesenwelt erleben. Gut, Pause. Nach der Pause geht es schon wieder ganz anders weiter. Plötzlich erscheint der Faust, ich glaube, ich muss schon wieder Gas geben, er wird immer zu lang. Irgendwo im Hochgebirge findet sich Faust wieder. Der Zaubermantel der Helena, dieser Königsmantel, hat ihn durch die Lüfte getragen. Und er hat jetzt die ganze Welt überblickt, wie er durch die Lüfte getragen wurde und ist also jetzt gelandet auf irgendeinem Berggipfel. Und es dauert nicht lang, kommt auch natürlich der Herr Mephisto heran und meint, ja, was jetzt Gipfel ist, war einstmals der Unterste. Also das Unterste ist zu Oberst und er sagt, ja, weil mit der Feuergewalt ist das Unterste nach Oberstes gekommen. Und der Faust sagt, ne, es ist doch interessant zu sehen, wie Teufel die Natur betrachten. Ja, wir sind die Menschen, Großes zu erzeugen, wie als Molochs Hammer. Und naja, also gut, beim Mephisto geht halt alles mit Gewalt. Der Faust sieht eher, dass die Natur sanfter gebildet wurde. Also wieder diese Auseinandersetzung mit den Neptunisten, Plutonisten. Das hat Goethe nämlich sehr bewegt, weil er sich ja auch mit der Geologie stark beschäftigt hat. Also das war für ihn ein ganz starkes Thema. Aber während Sie da jetzt über die Natur sprechen, über die Gebirgsentstehung, fragt der Mephisto den Faust nicht, ja, und sonst ist da nichts Interessantes aufgefallen, hast du nicht irgendeinen Wunsch oder was? Ja, sagt der Faust, doch eines, errate. Mephisto errät nichts. Ja, vielleicht, weil du ja so dem Mond so nahe schwebtest, zieht dich deine Sucht vielleicht dorthin. Aber nichts, nein, sagt der Faust, der Mond interessiert mich gar nicht. Hier auf der Erde gibt es noch Taten zu vollbringen. Und ich fühle Kraft in mir, noch Großes zu leisten. Also er ist jetzt im zweiten Teil, namentlich jetzt nach der Pause des zweiten Teiles, ganz stark Tatmensch. Also während er, wenn Sie zurückdenken, Faust 1, da geht es bei der gelehrten Tragödie, also bevor das mit dem Gretchen ist, vor allem um die Erkenntnisfrage. Jetzt geht es hauptsächlich um die Tatfrage. Wie gestalte ich die Welt um? Und was Faust sich vorgenommen hat, er hat das Meer vor sich gesehen. Und was ihn ärgert, ist diese zwecklose, unbändige Kraft der Elemente. Dauernd kommt das Wasser, überschwemmt den Strand, zieht sich wieder zurück und was soll das? Da wird eigentlich nichts geleistet und das ärgert mich. Also da muss man was unternehmen. Ich will den Strand trocken legen und das Meer, das soll weiter hinein zurückgedrängt werden. Das ist ja ein großes Projekt, neues Land, neue feste Erde, dem Meer abzugewinnen. Und sagt also, diesen Wunsch befördere. Also hilf mir dabei. Ja, Mephisto ist gar nicht so abgeneigt. Plötzlich Kriegslärm, Schwerter, Kanonen, alles Mögliche. Was ist los? Der Kaiser vom Anfang ist in schweren Nöten. Weil mittlerweile offensichtlich hat sich herausgestellt, dass das mit dem Papiergeld nicht so ganz funktioniert hat. Also hat nicht gehalten, was es versprochen hat. Also es ist ein großer Kampf entstanden. Mittlerweile wurde ein Gegenkaiser aufgestellt. Und jetzt kämpft der Kaiser gegen den Gegenkaiser. Und der Mephisto sagt, Was das? Wir greifen in diesen Kampf ein, stellen uns auf die Seite des Kaisers und wenn wir dem helfen, dass er den Kampf gewinnt, dann verlangst du als Lehen, als zur Belohnung den Strand und dann kannst du dort also trockenlegen, dann kannst du also arbeiten. Na ja, gut, also sagt er mir, Fischer, gut, mach, also gut, schon manches hast du durchgemacht, also bitte gewinn auch eine Schlacht. Na ja, sagt er mir, Fischer, du gewinnst sie, heute bist du der Obergeneral. Gut, also Faust muss selber tätig werden. Allerdings zaubert der Mephisto auch einiges im Hintergrund und lässt ein ganzes Geisterheer hervorkommen und dass also dann letztlich die Feinde zurückschlägt. Wasserfluten greifen ein, die aber reine Illusion sind, aber die Feinde glauben, sie ertrinken im Meer und flüchten, also Hals über Kopf, also die Feinde sind geschlagen, der Kaiser ist wieder eingesetzt. Freut sich allerdings nur sehr bedingt, weil kaum ist er wieder eingesetzt und offensichtlich hat der Faust aus seinem Strand verdient bekommen, aber kommt schon der Bischof. Und verlangt also jetzt den Zehnten, also das heißt Geld, und natürlich auch dann von dem neuen Land, das dort abgewonnen wird, und von der Kaiser muss auch zahlen. Also überhaupt, du musst mehr zahlen, weil du hast dich mit bösen Kräften eingelassen. Also zur Buße musst du einiges bezahlen. Und der Kaiser geht dann nur wütend ab und zuletzt könnte ich mein ganzes Reich verschreiben. Also es ist schwierig. Ja, aber seit sie hat den Gesellen nicht einlassen, den Mephisto. Aber Faust ist also jetzt Tatmensch geworden. Es ist ihm gelungen, den Strand trocken zu legen. Er ist noch mitten im Werk. Wir machen jetzt einen weiten Sprung. Das war der vierte Akt, ist schon fertig jetzt. Der ist relativ kurz, mit ein paar kriegerischen Auseinandersetzungen dazwischen. Und dann kommt der fünfte und letzte Akt. Faust 100-jährig. Also da wird er ziemlich müde schon ausschauen, ziemlich zappelig. Der Mephisto frisch wie immer, ist klar, weil er kennt ja alles seit 100.000 Jahren, also er ist immer noch jugendlich frisch erhalten, Faust weniger, aber das Werk ist weit gediehen. Nur eines stört ihn, es ist Faust fertig. Es gibt nur ein kleines Hügelchen mit einem Kapellchen drauf und dort wohnt ein altes Ehepaar. Und so viel er ihnen auch an Geld bietet, sie wollen nicht von dort weg. Und das ist für ihn der Schandfleck in seinem neuen Reich, das will er nicht. Weil die Brecherbude, die dort steht, das alte Holzhäusl, das er baut die neue Prunkbauten und weiß Gott was und das verschandelt sein ganzes Reich. Und sagt, geh bitte Mephisto, du unternimm irgendwas, dass die endlich von dort weggehen. Ja, du Mephisto ist natürlich immer gern hilfsbereit, ist ganz klar natürlich auf seine Art. Weil der Faust meint zwar, ja, ich biete ihm ein wunderschönes Gut als Ersatz und alles für uns haben, also wie auch immer, aber der Mephisto macht es halt praktischer, er zündet die ganze Hütte St. Leuten an im Grunde. Das ist die Hütte von Philemon und Baucis, die sind also auch bekannt aus der griechischen Sage und das ist halt jetzt ein bisschen modifiziert. Auch da ging es darum, dass also die umgebracht werden letztlich. Und auch ein Fremder, der dort zu Besuch war, wurde auch gestreckt und der Mephisto kommt halt jetzt und sagt, ja, also wir haben sie dir weggebracht, es ging halt nicht ganz so gütlich ab, wie wir es gedacht haben, weil sie wollten nicht, wir haben angeklopft an der Tür, aber sie haben nicht aufgemacht und wir rüttelten und plötzlich lag die ganze Türe drin, also das ist schon sehr heftig gerüttelt haben, ja, und dann ist halt das Feuer auch noch irgendwie umgefallen und gut, also wird sehr anschaulich geschildert, bevor es der Faust das Konkrete erfährt, der Lynceus sieht das aus der Ferne, der Lynceus, der Türmer, der mittlerweile wieder eingesetzt ist und von seinem Turm schaut, der schildert das, also wie das Hütchen abbrennt, wie der ganze Wald dort, in dem das Hütchen steht, abbrennt und die Stämme nur mehr glosen und eben den Faust wundert es, wieso das passiert ist, aber dann erzählt ihm der Mephisto, dass es halt nicht glücklich abging und er sagt, was, ihr für meine Worte, taub, tausch wollte, ich wollte keinen Raub einen unbesonnenen wilden Streich in Verfluch, ich teile das unter euch, jetzt will das niemand. Ja, aber so passiert es halt, passiert das nicht auch heute oft, man will irgendein großes, schönes Werk und irgendwas stört, weil irgendwer hartnäckig dagegen ist, irgendwelche paar Indios wollen nicht von ihrem Grundstück weichen. Na ja, muss man doch irgendwie dafür sorgen, weil das auf eine Erfahrung kommen oder so. Das passiert doch immer wieder in der Welt. Also wieder etwas, wo Faust durchaus Schuld auf sich lädt. Er hat zwar nicht befohlen, dass man die umbringt. Natürlich nicht. Er wollte ja nur, dass sie weg sind. Irgendwer hat halt dann dafür gesorgt, dass sie weg sind. Endgültig weg sind. Und man hört auch, es gibt vorher, bevor das passiert, von Philemon und Bauzis auch so ein Gespräch, wo die Bauzis eben waren, ja, wir tauschen nicht. Erstens ist diesem Wasserboden, der da dem Meer abgewonnen ist, nicht zu trauen, halt lieber auf deinen Hügelstand. Und überhaupt, der Bau des Faust hat schon so viele Opfer gefordert, also da hört man offensichtlich durch den Bau, da sind viele Arbeiter umgekommen, also es hat viele Opfer gekostet. Das heißt, es steht da auch ein bisschen im Raum die Frage, ist das moralisch richtig, ist das moralisch falsch? Es steht aber auch das Wissen darum, die Menschheit kommt nur vorwärts, oder indem sie vorwärts geht, passieren auch Opfer, die ganze Kulturentwicklung ist so. Weil nichts passiert, dann wenn ich auch nichts tue, dann entsteht auch keine Schuld. Das ist nämlich das interessante Problem, was Goethe immer wieder interessiert, der Mensch, in dem er tätig wird, weil er noch nicht eben der vollkommene, reine Mensch ist, macht auch Fehler, macht auch Dinge, die letztlich negativ dann ausgehen. Und trotzdem ist das Motto immer, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also es geht trotzdem, es bewertet das Streben als positiv. Und ist sich aber bewusst, dass es halt nicht immer ganz dem Ideal entspricht, was in der Praxis auskommt, sondern dass in der Praxis auch Schlechtes auch passiert. Und die Frage ist halt, wo das Gleichgewicht zu finden ist. Also Faust wird wieder schuldig bis zuletzt, also jetzt ist er schon 100 Jahre alt und er setzt sich dann nieder und merkt, wie viel Gestalten ihn umschweben irgendwo. Der Not, der Mangel, die Schuld und die Sorge. Die Sorge. Die spricht mir, versteht sie nicht ganz genau und er sagt dann, vier sah ich kommen, drei nur gehen. Den Sinn der Rede konnte ich nicht verstehen. Es klang so nach, es hieß es Not, ein düsteres Reimwort folgte Tod. Sie reden auch von Tod irgendwo. Und dann knarrt eine Tür oder auch nicht, ist jemand da? Die Sorge, die schleicht sich in Walter Schlüssel noch ein. Die Sorge wird er nicht los. Die anderen können nicht hinein, weil er ist jetzt so weit, Not braucht er nicht zu fürchten, Mangel schon gar nicht. Und die Sorge tut er auch irgendwie ab. Die Schuld tut er auch irgendwo ab, aber die Sorge, die kommt. Die Sorge, was, nämlich die Sorge vor allem, was ist dann nach dem Tod? Welche Auswirkungen hat das dann? Das ist ins Ungewisse geht es. Und die Sorge spricht, dem hast du die Sorge nicht gekannt. Ich bin nur durch die Welt gerannt und habe nur begehrt und nur vollbracht und abermals gewünscht und so weiter. Also er war ein reiner Tatmensch jetzt, ist ganz starker Tatmensch und sagt noch, also nach drüben ist die Aussicht ans Verwandtor, wer deutlich die Augen blinzelt und richtet, also hier auf Erden bin ich tätig. Was dann kommt, weiß ich nicht. Der Mensch soll hier stehen, hier erkennt man, bei den Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm. Das ist also sein Credo. Und die Sorge tut letztlich nichts anderes, sie haucht ihn an und Faust wird blind. Bis jetzt hat er ganz gelebt in der sinnlichen Welt und war in der tätig. Zwar mit einem geistigen Hintergrund, aber er war in der äußeren Welt tätig. Jetzt wird er blind. und sagt, allein im Innern leuchtet helles Licht. Er beginnt jetzt zu bemerken, das geistige Licht geht im Inneren auf. Dort ist das eigentliche Licht zu Hause. Und vor allem sieht er es jetzt in den Geist, er sieht jetzt vor allem die geistigen Kräfte, die inspirieren, auch sein Werk fortzusetzen. Er spürt das jetzt, die geistige Seite davon. Und er ruft also den Mephisto wieder auf, also Arbeiter, rufe herbei und ich habe noch ein großes Ziel und so weiter. Und weil es gibt noch irgendwo ein Sumpfgebiet, das muss auch noch trockengelegt werden. Wenn das erreicht ist, dann ist mein Lebensziel erreicht. Dann könnte ich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Und damit bricht der Tod zusammen. Die Arbeiter im Übrigen, die der Mephisto gerufen hat, die fleißig geschaufelt haben und was der Faust sehr freudig bemerkt hat, das Geklirr der Spaten, die haben eigentlich schon das Grab geschaufelt. Also er fällt praktischerweise gleich ins Grab hinein und Mephisto freut sich natürlich. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. So wie der gelebt hat, was der an Schuld auf sich geladen hat, also der kehrt jetzt natürlich mir. Und ruft schon seine ganzen Hilfsgenossen herbei, die aufpassen müssen, dass das seelisch-geistige des Faust ihn nicht entwischt. Also er macht sich aufmerksam, also das Seelchen, Psyche genannt, im Nabel ist gern zu Hause, also schaut, dass euch nicht entschlüpft. Und fangt sie doch, ihr Flügelmenschen, Riesen und Ruhe. Also die mühen sich da ziemlich ab, das Seelchen zu fangen, sind also schwer beschäftigt, damit in dem Moment Engelchor. Rosen erblenden und sie streuen Rosen. Streuen Rosen über das Grab des Faust und nähern sich und die Satane stehen vor Angst auf den Köpfen. Der Mephisto zwar nicht, aber seine Hilfsgenossen, die halten das Licht der Engel nicht aus und der Mephisto bringt sie kaum dazu, weiter zu kommen. Die Engel kommen immer näher und immer näher, verwirren die Teufel immer mehr und schließlich ist das seelisch-geistige von Faust weg. Und der Mephisto steht mit leeren Händen da. Sie haben nämlich das seelisch-geistige, das Unsterbliche des Faust entführt. Und haben ihn so abgelenkt und so verwirrt, dass er das nicht gleich bemerkt hat und sind damit davongezogen. Jetzt schimpft er natürlich schrecklich, der Mephisto. Er meint, das ist ungerecht, das habe ich mich so angestrengt. Und er ist schuldig geworden und trotzdem ist er entführt worden. Aber eben, es heißt, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Das heißt, der strebende Mensch, der sich weiterentwickelt, auch wenn er Fehler macht, bekommt den Zugang zur geistigen Welt. Verfehlt also nicht den Mephisto. Das ist das ganz Neue eigentlich, was Goethe hineingebracht hat, weil die Faustsage ist ja nicht von Goethe selbst, sondern die gab es schon vorher, er hat sie schon als Kind als Puppenspiel kennengelernt und es war aber bis jetzt immer so, dass zum Schluss natürlich der Faust auch in die Hölle fährt. Klar, er hat sie mit dem Teufel eingelassen, er hat den Pakt mit dem Teufel geschlossen und daher fährt er auch zur Hölle. Bei Goethe ist es anders. Er schildert einerseits, der Mensch braucht den Mephisto, um hier auf Erden tätig sein zu können. Dadurch wird er auch schuldig. Aber wenn er der strebende Mensch ist, der immer wieder versucht, einen Schritt weiterzukommen und diese negativen Kräfte auch in den Griff zu bekommen, dann ist ihm der Weg sozusagen in den Himmel, sprich in die geistige Welt, trotzdem offen. Trotzdem er Schuld auf sich lädt. Also eigentlich eine tröstliche Botschaft irgendwo, wenn man will, und eine sehr realistische Botschaft, wenn wir glauben so, ja, ich bin eh parat, und in Wirklichkeit machen wir alle Fehler. Es geht jetzt gar nicht um Dinge, die wir aus Bosheit oder absichtlich böse machen. Oft passieren Dinge einfach und sie sind trotzdem böse, sie laden Schicksal auf den Menschen. Und dafür muss man büßen irgendwo, das ist keine Frage, aber Trotzdem können wir einen Schritt weiter ins Geistige kommen, wo wir nicht hinkommen würden, wenn wir untätig wären. Nur weil die eigentliche Möglichkeit, nicht schuldig zu werden, wäre, ich tue gar nichts. Und das wäre das Schlimmste von allem im Grunde. Weil dann geben wir unser Ich auf. Dann würden wir so wie die Tiere uns durch den Instinkt treiben lassen. Das Tier kann nicht schuldig werden, sondern die Natur macht, was es tut. Und es lebt seinem Instinkt. Der Wolf ist nicht böse, wenn er seine Beute reißt, oder der Löwe. Der Mensch hat in sich die Kraft, es in die Hand zu nehmen. Und je mehr er danach strebt, umso mehr erweist er sich des Geistigen für würdig. Auch wenn er noch genug Fehler hat. Trotzdem. Das ist die Botschaft. Und am Ende ist das Bild des höchsten Seelischen, des reinen Seelischen, das ist halt dann die ferne, ferne Zukunftsperspektive. Das, was noch reiner und höher ist als die Helena, was als die Himmelskönigin dann erscheint. Also jetzt sieht man das Unsterbliche des Faust im Himmel, umringt von den Engelscharen, von den Engelchören, und hier die Himmelskönigin erscheint in ihrem Glanze. Und es endet also mit den Worten, die Sie wahrscheinlich kennen werden: Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also das Streben nach, das heißt aber letztlich das Streben nach diesem höchsten, reinsten, ganz durchgeistigten Seelischen. Und das geht es. Egal, ob wir jetzt Mandel oder Weibel sind, sozusagen. Es gibt beide. Und das ist das eigentlich, wo wir heute so ganz stark drinnen stehen. Weil noch in der griechischen Zeit war das Ich der Menschen noch nicht so stark, dass sie so einen Weg wie der Faust hätten gehen können. Sie bedurften noch viel mehr der äußeren Leitung. Jetzt müssen wir es durch unsere eigene Kraft tun. Und dazu ruft der Goethe auf mit seiner Faustdichtung. Sei der strebende Mensch, auch wenn du schuldig wirst. Du musst natürlich alles tun, um Fehler zu vermeiden, aber es wird dir passieren. Aber trotzdem, tue. In diesem Sinne noch dann am nächsten Samstag schauen, dass wir die Bilder auf die Bühne stellen. Danke.